Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch wie immer an dieser Stelle Christian Steiner und ich habe auch an dieser Stelle wie immer eine hervorragende Gästin bei mir. Dieses Mal ist es die Maria. Hallo Maria.
Hallo.
Ich hole tief Luft. Wir haben viel zu besprechen. Du hast schon im Vorgespräch gesagt, einer deiner Lieblingsfilme.
Das ist korrekt, ja.
Ich glaube auch, kommt ja nicht von irgendwoher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bei der Besprechung zu The Favourite schon mal über den Titel geredet haben und du, glaube ich, so vorsichtig Interesse an dem Titel, an einer Besprechung zu dem Titel irgendwie angekündigt hast.
Ja, vorsichtiges Interesse heißt wahrscheinlich in dem Fall sowas wie, ja, unbedingt, geil, lass es machen.
So habe ich das auch in Erinnerung, ja.
Auf jeden Fall.
Wir haben ja Anfang des Jahres schon über The Favourite in ausführlicher Fassung gesprochen und da geht mir das Herz ja immer noch ein kleines bisschen auf, einfach weil ich sehr, sehr großer Freund von sehr, sehr doofen Gags bin. Und ich fand, das war ein fantastischer Gag, dich in der Oscars-Unit-Live-Schaltung per Skype in die Sendung zu holen.
Ich fand's auch super. Ich fand's hervorragend.
Ich erinnere mich an eine viel zu laute Bar.
Mhm, viel zu laut. Ich hab's mir nochmal angehört. Mein Gott, war es laut.
Ja, aber du bist zurück in Good Old Germany.
Ja, das stimmt. Leider.
Du hast jetzt ein Semester, ein halbes Jahr, glaube ich, in L.A. tatsächlich.
Ja.
Und hast da Austausch gemacht. Studierst noch Filmwissenschaft.
Ja. Filmwissenschaft. Wie sich das gehört. In Hollywood.
Wie sich das gehört. Und ich glaube, da kommen auch viele Faktoren zusammen, dass Singing in the Rain dir so gut gefällt.
Auf jeden
kann.
Fall.
Ich glaube, da, ich weiß, da haben wir einiges zu besprechen. Da werden wir auch einiges besprechen. Hast du überhaupt mitgezählt, wie oft du den denn schon geguckt hast?
Es ist eigentlich ein bisschen peinlich, dass ich ihn als meinen Lieblingsfilm bezeichne und so darüber abgehe, weil ich habe ihn, glaube ich, erst 4 oder 5 Mal gesehen.
Ah.
Und das erste Mal halt erst vor einem Jahr. Und seitdem halt wieder schlimm. Fünfmal, oder vor 2 Jahren. Und ich weiß gar nicht mal ganz genau, wieso, vermutlich wegen der Uni, habe ich irgendwie gedacht, habe ich irgendwas drüber gelesen, dachte, so klingt doch ganz cool, guckst du dir mal an, habe ich mir aus der Uni ausgeliehen, es gibt bei der FU so ein super cooles Ausleihsystem, auch für Filme. Ich habe mir den angeguckt und ich habe die ganze Zeit, wirklich beim ersten Mal die ganze Zeit mit so einem lachenden Gesicht da gesessen, mich so sehr gefreut, ich war so glücklich und das habe ich auch schon so lange nicht mehr erlebt, das ist halt sofort in mein Herz gegangen, dieser Film, und ja. Und seitdem bin ich ein großer Fan. Und irgendwie ist er aus meiner Lieblingsfilmliste auch ziemlich weit nach oben gewandert dann.
Lustigerweise beschreibst du ziemlich genau mein Filmerlebnis im Kino, als ich das erste Mal La La Land geguckt habe. So dieses Gefühl von, so das Herz geht gerade komplett in Dimensionen auf, so Glücksgefühle, die sich irgendwie einstellen. Und ich habe jetzt Singing in the Rain zum ersten Mal überhaupt gesehen. Und hatte dieses Erlebnis hier im Heimkino auch an manchen Stellen. Also
das ist gut.
Jedes Mal, wenn die Steppschuhe zum Einsatz kamen, hatte ich sehr, 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 sehr großen Spaß.
Sehr gut.
Also nicht nur dann, aber dann ganz besonders. Und ja, da wollen wir jetzt drüber sprechen. Wir werden den Film jetzt ordentlich auseinandernehmen. Mhm. Wir haben uns einige Notizen gemacht. Du hast ihn gerade eben erst zu Ende geschaut. Zum 5., 6. Mal jetzt.
Irgendwie so.
Und genau, es sind einige Sachen, die wir besprechen wollen. Aber bevor wir das tun, natürlich auch an dieser Stelle, wie in allen anderen Ausgaben, auch ein Hinweis und damit verbunden auch gleich ein Dankeschön. Denn ihr könnt diesen Podcast hier unterstützen. Drüben bei Patreon und drüben bei Steady ist das möglich. Unter anderem bekommt ihr den Zugang zu Livestreams, also das hier, während wir es aufzeichnen, direkt mithören zu können. Es gibt einmal im Monat eine Pre-Show oder Post-Show oder halt ein Bonus-Teil, den ich zusammen mit Tamino aufnehme, der ja auch einmal im Monat hier Gast ist. Es gibt einen Blick hinter die Kulissen, einmal im Monat in der State of the Unit, sogar in Videoform, in Audioform, also ein sehr, sehr vollgepacktes Paket, das ihr da buchen könnt, zahlen könnt und dann eben auch ein bisschen was zurückbekommt. Das machen immer sehr, sehr viele und sehr, sehr tolle Leute, die ja dann auch damit ein Dankeschön am Ende der Sendung bekommen. Aber an dieser Stelle greife ich mir wie immer eine Person ganz besonders heraus und sage an dieser Stelle ganz besonders Danke an Anne, die gute Kostümfrau, aka Kostüm- und Klassiker-Fable, die uns hier auch unterstützt Und ich gehe mal davon aus, auch gerade im Livestream irgendwie zuhört. Deswegen an dieser Stelle liebe Grüße und vielen Dank an Anne für die Unterstützung. So, damit haben wir das. Haken dahinter und check. Weiter geht's. Check, genau. Der Film, wie fangen wir denn an? Ich glaube, am besten fangen wir nochmal an mit einer kurzen, groben Inhaltsbeschreibung.
Okay.
Also, wir werden spoilern und wir reden über alles.
Ich wollte gerade sagen, Film, Achtung, Spielverderber.
Ja. Spoiler, wie die IMDb übersetzt, also Spielverderber, aber ja. Genau das. Spielverderber an dieser Stelle wird es geben, aber es ist ja auch ein Film, also wundert mich nicht, dass du das irgendwie auch so im Rahmen deines Studiums so irgendwie einordnest, weil absoluter Filmklassiker, absoluter Teileintrag der Filmgeschichte. Also ich habe den Film nie gesehen. Ich hätte auch Schwierigkeiten gehabt, dir zu sagen im Vorfeld, wer eigentlich der gute Mann ist, der da im Regen tanzt. Aber dass da jemand im Regen steppt und mit Regenschirm tanzt, das weiß sogar ich. Also ja. Das ist ein Film, der halt unfassbar wichtig und unfassbar relevant ist.
Ja, und auch vor allem diese Szene natürlich tausendmal kopiert.
Ja, tausendmal kopiert und zitiert und parodiert und ja. Natürlich. Und deswegen, sag ich ja, also man kann auch mit dem Wissen um die Geschichte des Filmes den Film immer noch sehr gut genießen, weil es lebt halt von Tanz und Gesang. Und das werden wir tatsächlich hier nicht nachstellen.
Nee, naja, mal gucken. Also den Tanz sieht man halt da nicht, aber vielleicht. Könnt ihr euch vorstellen.
Ich wollte gerade sagen, hast du doch die Steppschuhe dabei. Ich habe sie nämlich in der Reinigung. Ja, aber genau. Inhalt, Plot, worum geht's da eigentlich?
Okay, also es geht um die zwei Stummfilmstars Don Lockwood und Lina Lamont, die gerade erst ihren neuen Film präsentiert haben und sie sind dann auf dem Weg zur Premierenparty, als Don Kathy Seldon kennenlernt. Er fällt irgendwie so in ihr Auto, verfolgt von wilden Fans.
Wie das so ist?
Wie das einfach so ist, man kann da nichts machen. Das war noch die Zeit vor Bodyguards offensichtlich oder so, wer weiß das schon so genau. Jedenfalls unterhalten sie sich im Auto auf dem Weg zur Party. Sie ist Theaterschauspielerin oder möchte es gerne werden. Er ist Filmschauspieler und das sind für sie ja keine echten Schauspieler. Sie reden da so ein bisschen darüber. Woraufhin sein Selbstbild erschüttert ist. Denn ich denke auch, weil sie nicht so interessiert, also nicht so spannend, ihn so spannend findet an sich. Wie auch immer, auf der Party gibt es dann eine Vorstellung dieser neuen Erfindung des Films, nämlich den Talking Pictures. Alle sind komplett unbeeindruckt.
Wird sich nie durchsetzen, sowas.
Wie auch immer. Jedenfalls beschließen dann irgendwie die Studios, dass auch Dons und Linas neuer Film, The Dueling Cavalier, nach dem Erfolg von The Jazz Singer ein Talkie werden soll. Leider hat aber Lina eine schreckliche Stimme. Das ist ganz schrecklich. Die wissen also nicht richtig, wie sie es machen sollen. Währenddessen entdeckt Don Kathy auf dem Studiogelände wieder. Sie verlieben sich und werden irgendwie sofort ein Paar. Und die Filmcrew versucht währenddessen, sich irgendwie auf diese neue Technik einzustellen. Es gibt Sprechcoaches und diese Aufnahme mit dem Mikro gestalten sich alle sehr kompliziert. Mhm. Und die erste Vorführung des Films wird dann auch da dementsprechend ein Desaster. Es gibt also sehr viel unfreiwillige Komik durch die Fehler in den Tonaufnahmen. Das Publikum lacht die aus und sie wissen, was sie tun sollen. Woraufhin Cosmo, Kathy und Don den Film retten wollen, indem sie ihn zu einem Musical machen, nämlich The Dancing Cavalier. Und die Idee ist, dass einfach Kathy die Parts von Lina spricht und singt, allerdings hinter ihrem Rücken. Es wird dann eine Mischung aus moderner Musik und Musical und Historienfilm. Und Lina findet es dann schließlich heraus, dass hinter ihrem Rücken das gemacht wurde, erpresst das Studio, damit Kathy weiterhin ihre Stimme bleibt und ihre Karriere gerettet wird. Und auf der Premiere, die ein sehr großer Erfolg ist, fliegt das Ganze aber auf und Kathy wird als der wahre Star des Films gefeiert und Don und Kathy liegen sich in den Armen. Happy End, alles ist gut.
Ja, und dazwischen wird ab und zu mal gesungen und getanzt.
Hier und da wird mal gesungen und getanzt. Genau. Selten.
Lässt sich ja nicht vermeiden bei diesen,
ja, das passiert manchmal.
Talking Pictures.
Ja.
Diesen ominösen. Ja, wir haben, ich würde sagen, vier zentrale Figuren, Personen, die du auch schon in der Beschreibung zusammengefasst hast. Wir haben Gene Kelly als Don, wir haben Donald O'Connor als Cosmo, sein Kollege, Kumpel noch aus alten
Wingman-Tagen,
wo sie auch schon irgendwie auf Bühnen standen und Geige spielend gesteppt haben. Dann Debbie Reynolds als Kathy, als ja Schauspielerin, sie ist noch nicht Star, aber sie wird im Laufe des Filmes zum Star. Sie ist diejenige, die singen kann und eben diese heimliche Synchronsprecherin wird von Gene Hagen als Lena. Die, ich habe auch Filmwissenschaft studiert und im Studium war das halt auch ab und an mal so Thema, wenn wir uns halt irgendwie filmhistorisch auch bewegt haben, so dieses, dieser Gag, der hier gemacht wird, dass ehemalige Stummfilmstars halt nicht den Sprung in den,
Tonfilm,
danke. Sprachfilm, ist einfach ein sehr langer Tag heute schon. Auf jeden Fall, die halt nicht diesen Sprung ins quasi neue Medium geschafft haben. Also, dass das durchaus auch Realität war.
Absolut.
Mit diesem Wandel eben tatsächlich dann rauskam, wie manche Leute klingen und
wie sie das klingen.
Halt keinen Spaß macht, sich anzuhören im Kino.
Ja. Und was natürlich auch stimmt, ist die Kritik, die Kathy ja im Auto dann schon bringt, als sie zusammenfahren, dass natürlich diese Manierismen, die da so im Stummfilm normal sind, also diese wirklich sehr großen, große Mimik, große Gestik, das kommt halt beim Sprechen einfach nicht so gut. Also das funktioniert zusammen nicht und manche Leute konnten halt nur das.
Ja.
Das war quasi das Schauspiel bis dahin. Und diese Umgewöhnung war, glaube ich, gar nicht so leicht für viele.
Ja, stimmt. Nicht nur die Sprache, nicht nur die eigene Sprache, die eigene Stimme ist Teil des Problems gewesen, sondern klar, das Schauspiel wandelt sich damit dann ja auch. Wir haben auf dem Regieposten gleich zwei Namen. Tatsächlich ist Gene Kelly da irgendwie mit erwähnt. Ich vermute mal wegen Tanz und wegen Choreografien oder keine Ahnung.
Ja.
Und Stanley Donen, der als erster genannt wird. Ich muss sagen, es ist alles nicht meine Zeit, es ist auch alles eigentlich nicht so mein Filmgenre, aber ja.
Ich weiß halt nur, dass die beiden zusammen also die ganzen Choreografien auch gemacht haben und vermutlich einfach so ein bisschen die künstlerische Leitung so insgesamt.
Ich sehe gerade hier, Stanley Donen hat auch Funny Face mit Audrey Hepburn gemacht. Den habe ich auch erst neulich geguckt und besprochen.
Noch nie gesehen.
Gut. Also kannst du gut nachholen.
Kann ich, ja. Ich bin mir sicher, dass er gut ist.
Hepburn steppt sich an einer Szene auch sehr gut in die Herzen des Publikums. Ja.
Oh mein Gott, ja. Da muss ich ihn sofort gucken.
Ja. Ich glaube auf Deutsch, lass mich kurz überlegen, ich glaube auf Deutsch heißt er Ein süßer Fratz.
Ein süßer Fratz, korrekt, ja, stimmt. Ich erinnere mich dunkel an diese eigenartige.
Fred Astaire ist auch dabei, also ja.
Klingt sehr gut.
Ja, kann man nicht viel falsch machen. Genau, und was mir auch aufgefallen ist, oder was meine Beobachtung, meine Überlegung war, ich habe ihn jetzt erst einmal geguckt, aber ich hatte so den Eindruck, dass, also gerade am Anfang, Gene Kelly spielt ja einen Schauspieler in dem Film. Also er ist ja Star, er ist Stummfilmstar und wir sehen ihn ja auch in manchen Stellen quasi der Film im Film, also wie er als Stummfilm-Schauspieler denn irgendwie arbeitet. Und mein Eindruck war, dass er halt seine Rolle als Don halt auch, also dass manchmal das Schauspiel genauso leicht, übertrieben leicht, ich hatte das Gefühl, dass er da was macht, dass er da was versucht. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube schon.
Es sah wirklich so aus, als ob er einen Stummfilm-Schauspieler spielt. Weil er halt so gewisse Arten hatte zu reden, sich zu geben, gerade wenn dann auch irgendwie, das Intro, die Eröffnung finde ich total super.
Großartig.
Wie er dann über einen roten Teppich und dann irgendwie aus seinem Leben erzählt und überall die Kameras blitzen und wie er sich so auf dem roten Teppich gibt und so gleich zeigt, dass er da hingehört. Da hatte ich schon den Eindruck, dass er im Umgang mit Presse halt so spielt.
Ja, absolut. Und also sich selbst auch spielt natürlich. Ich meine, er ist ja eben auch der Star, also auch im echten Leben, der von der Presse interviewt und so weiter. Also das ist irgendwie, fand ich eine sehr, sehr hübsche Doppelung. Und ja, und immer dieses so in die, ich fand irgendwie hat mich das total oft, habe ich so gedacht, jetzt bricht er doch gerade die vierte Wand, weil er einen, also den Zuschauer immer so anschaut. Und vor allem auch so anlacht die ganze Zeit und immer so mit so einem Zwinkern einem irgendwie so durch die Leinwand hinweg irgendwie so was sagen will, hatte ich das Gefühl. Ich fand das irgendwie total toll. Natürlich.
Das wirst du wahrscheinlich noch öfter sagen im Laufe der Diskussion. Ich bin mir keinen weiteren Begegnung irgendwie mit Gene Kelly im Film jetzt bewusst. Vielleicht habe ich noch mal das ein oder andere irgendwie gesehen, aber ich sag ja, eigentlich nicht so meine Zeit von Film und Musicals ertaste ich mir immer noch recht zögerlich und langsam eben über La La Land, was jetzt ja schon 2-3 Jahre her ist. Aber ich bin sehr begeistert von dem Gene Kelly, den ich hier in dem Film sehe. Also die Art, wie er spielt, die Rolle, die er spielt sowieso, aber ich glaube, ich muss auch noch mal unbedingt, also das, so viele Dinge, die er sich in meinem Kopf so neu ordnen. Hast du mal The Artist gesehen?
Ja.
Den habe ich halt auch noch nicht gesehen und ich habe so den Eindruck, dass der Schauspieler Jean Dujardin unfassbar so aussieht wie Gene Kelly in diesem Film.
Das stimmt, das ist richtig. Ja.
Ist ja, mir jetzt glaub, erst aufgefallen.
Ich glaube, er hat so einen kleinen fiesen Bart, aber sonst relativ gleich, ja.
Deswegen, das ist so das Ding von Klassikern, ne, wenn man halt irgendwie das Original nicht kennt, aber diese ganzen Verweise, Referenzen und Bezüge irgendwie aufnimmt und dann zum ersten Mal sich das Original quasi anschaut und merkt, so Matrix-mäßig, so überall rattern jetzt bei mir jetzt gerade so der Code durch und ich merke, ah, so ist das alles verbunden, ah, so ist das in Wirklichkeit, ah, das hat sich Lala dann also davon geholt, jetzt verstehe ich's. Viele Dinge, die jetzt bei mir so
absolut, ja. Das ging mir auch beim ersten Mal so.
Ja,
und auch
aber,
danach.
Aber wir waren schon so ein bisschen auch bei der Geschichte. Vielleicht ist es ja ganz sinnvoll, wenn wir uns da noch ein bisschen auch durch den Film durchhangeln und auch vielleicht auch die größeren Momente mitnehmen. Und wir hatten halt schon über die Eröffnung gesprochen. Direkt davor, das fand ich auch schon sehr charmant, ist also zumindest in meiner Fassung, die ich jetzt bei iTunes ausgeliehen hatte, der Film eröffnet mit dem Titelsong die drei, sagt man, Hauptdarstellenden, also Gene Kelly, Donald O'Connor und Debbie Reynolds, tanzen und singen halt schon im Regenmantel mit Regenschirm. Also ich glaube, so viel getanzt haben sie nicht. Aber das fand ich halt schon, fand ich schon sehr interessant, den Film also so zu eröffnen. Also schon auf die Nummer hinzuweisen, die den Titel gibt, zumindest im Englischen, und die halt heute so das ist, was von dem Film noch übrig gewesen geblieben ist. Also da wusste man, glaube ich, damals schon, was die Essenz, was der Kern, ja, was das Highlight des Filmes ist. Und das fand ich interessant, das so auch schon direkt voranzusetzen in den Eröffnungscredits.
Ja, ich fand das irgendwie auch sehr interessant, vor allem, weil das irgendwie auch so, also klar, es verweist auf diese Szene später, aber es ist ja von der sonstigen Handlung komplett abgekoppelt. Also das hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Es ist halt wirklich wie so eine Opening Credits halt üblicherweise oft so sind, dass man irgendwie, da sieht man also ein bisschen die Namen, coole Musik läuft, aber in dem Fall sieht man auch schon die Hauptdarsteller und die tun etwas und man fragt sich, ist das jetzt schon der Film? Wo sind die da? Ja, irgendwie sehr cool, aber auch ein bisschen verwirrend. Also ich habe am ersten Mal so gedacht, ah, okay, geht es jetzt schon los? Was ist das? Sind die auf einer Bühne? Irgendwie.
Achso, du hast schon versucht, das inhaltliche Film
irgendwie. Ich habe schon gedacht, das würde jetzt sozusagen zur Handlung gehören, aber natürlich ist das nicht der Fall. Aber beim ersten Mal war ich kurz verwirrt. Aber natürlich, also wirklich nur ganz kurz, weil ich habe danach war ich dann direkt weggesaugt von diesen netten Musikfilmfarben. Da war ich dann so, okay, tschüss. Aber ja, irgendwie, ja, es ist so sehr losgelöst vom Rest. Aber ich meine, es gibt ja mehrere Szenen, die auch losgelöst vom Rest sind, aber die, ja, weiß ich auch nicht. Ja, fand ich einen sehr coolen Einstieg und dann geht's ja direkt mit dem Kino los.
Ich dachte mir auch in den ersten paar Sekunden dachte ich so, ey, verschießt doch jetzt hier nicht euer Pulver. Das ist doch der Grund, warum ich diesen Film angemacht habe.
Nee, aber
und ich
haben
bekomme
sie nicht.
Hier, nee, haben sie tatsächlich nicht. Aber es war schon gut. Ja, also ein guter Einstieg irgendwie so. Stimmungsvoll fand ich das.
Ja, sehr beschwingt. Man wird direkt in die doch sehr freundliche Stimmung des Films irgendwie rein katapultiert.
Genau. Und dann fand ich das halt auch, schön. Also wir eröffnen dann da irgendwie am Chinese Theater, also in einem großen Kino da auf dem Hollywood Boulevard, das es ja auch wirklich gibt und immer noch gibt und also stimmt, das ist ja auch das mit den Abdrücken.
Von Marilyn Monroe? Ja. Genau.
Genau. Und ich fand es halt nur so witzig, weil ich habe in dem Kino Ant-Man damals geguckt im Urlaub und es ist schön. Schöne Ecke, schönes Kino.
Super, super gutes Kino.
Und halt Hollywood.
Ja.
Absolut zentral für Hollywood und ebenso Hollywood-Legende, wie dieser Film selbst später auch geworden ist. Und das fand ich halt irgendwie, da ging es los. Ich wusste wirklich überhaupt nicht, worauf ich mich da eigentlich eingelassen habe. So, das, ich habe mir vorher nicht viel durchgelesen, angeschaut. Ich habe den Film einfach mal so genommen, wie er ist, und war überrascht, dass das halt so ein selbstreferenzielles Hollywood-Ding ist. Ich dachte, ja klar, das ist eine Liebesgeschichte, da wird viel gesungen, viel getanzt, kein Thema. Aber vor fast 60 Jahren war das halt auch schon Thema.
Ja.
Dieses Hollywood macht Filme über Hollywood.
Absolut.
Es gibt ja auch diese Theorie, fällt mir auch gerade ein, weil wir jetzt ja auch gerade, also wir heute arbeiten uns ja so unfassbar an den 80ern ab, so kulturell, gesellschaftlich. Das ist ja der heiße Scheiß. Jetzt hier dritte Staffel Stranger Things auf Netflix. Die 80er sind so das Thema. Und ich habe mal diese Theorie gehört, dass halt alles so in Wellen kommt und das halt immer, also Nostalgie ist halt immer, also beschäftigt sich halt immer mit der Zeit 30 Jahre davor.
Oh.
Also es ist immer so ein Zeitabschnitt von 30 Jahren, ich bin halt nicht so der große Fan von Nostalgie, aber deshalb sind wir jetzt in den 80ern so unterwegs. Wahrscheinlich ist dann im nächsten Jahrzehnt die 90er eher so das Thema. Und spannend ist es halt, weil der Film 52 rauskam und sich so mit Hollywood Ende der 20er beschäftigt. Also theoretisch würde da diese Theorie von, man beschäftigt sich immer irgendwie mit den Sachen, die 30 Jahre vorher waren, passt da
ja
ziemlich gut.
Das passt ziemlich gut, ja.
So, und
funktioniert.
Das fand ich halt auch schon sehr bemerkenswert und charmant, dass halt so der Sprung von Stummfilmen zu Stummfilmen.
Ja, ich glaube, das war halt einfach so ein wahnsinnig einschneidendes Erlebnis für alle Menschen in Hollywood. Kleiner Filmtipp am Rande nochmal, Sunset Boulevard, exakt das gleiche Thema, nur düsterer und weniger singen. Also ich glaube, da gibt es wirklich mehrere Filme, die sich damit beschäftigen, und es ist einfach, es war halt so eine filmhistorische Zeitenwende, alles auf einmal ganz anders. Wenn man sich mit Filmwissenschaft beschäftigt, dann weiß man ja auch, wie alle Theoretiker so geschrien haben, um Gottes Willen, Tonfilm, der Untergang von allem. Das ist ja, das sieht man auch in dem Film, glaube ich, kurz, wo sie diese Vorführung haben in dem Haus von diesem Filmboss, wo dann irgendwie eine Schauspielerin so meint, das ist vulgär und das ist widerlich und das ist keine Kunst mehr und so. Wichtiges Thema. Also.
Und das ist so das Ding, wenn du 52 den Film im Kino geguckt hast, also je nach Alter natürlich, aber die Chancen sind ja ganz gut, dass du dich vielleicht auch noch genau an das Thema erinnern konntest, was der Film verhandelt. Also wir sitzen jetzt davor und sagen, der Film selbst ist ja unfassbar alt und verstehst du so, wir sind so weit weg von dem Film selbst, aber eben auch von der Zeit in die der Film spielt. Das sind für uns Welten, so, aber damals war das halt relativ nah. So wie heute, wenn wir irgendwie im Kino sitzen und vielleicht Filme oder Geschichten uns anschauen, die in den 80ern spielen. So, da gibt es vielleicht dann noch so Bezüge, die man im Alltag irgendwie hat, oder man kann sich dran erinnern. Ja, das stand bei uns auch so rum, daran kann ich mich erinnern, und an die Klamotten und so. Und so war es halt damals eigentlich genauso. 52 im Kino gesessen, Singing in the Rain gucken und
so ein bisschen, zurückträumen in die gute alte Stummfilmzeit.
Genau, weißt du noch damals. So.
Ja.
Finde ich halt auch, ich finde es einfach faszinierend so, weil das ist, ja, heute ist das halt so weit weg.
Ja, das stimmt. Obwohl natürlich, also ja, klar, also dieses spezielle Ereignis natürlich schon, oder diese Weiterentwicklung, aber dass irgendwie Film sich irgendwie ständig verändert und man irgendwie, also vor allem jetzt habe ich das Gefühl, es oft so Momente gibt, wo man denkt, oh mein Gott, alles ist anders, es verändert sich alles gerade so krass, also sagen wir mal sowas wie 3D-Film, das war ja quasi das Erste, was so angerollt ist, und jetzt auf einmal irgendwie alles, alle gucken noch über Netflix, alle Videotheken sterben, ins Kino gehen auch nicht mehr so viele Leute, also es ist, glaube ich, für die Filmbranche schon alles ganz schön krasse Umwälzungen, die jetzt vielleicht vom technischen Level jetzt nicht so extrem vergleichbar sind, was der Tonfilm gemacht hat. Aber was, glaube ich, schon so ein bisschen rankommt, und natürlich dann klar, das nächste neue Ding ist dann natürlich VR-Filme, wo wir dann mittendrin sind, was weiß ich. Aber das kommt doch, das ist schon noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber ich glaube, das wird dann nochmal so ein Schwung. Und ich glaube, der Film ist sozusagen immer noch aktuell, weil man halt, weil es immer wieder technische Neuerungen gibt, vor denen alle erstmal stehen und sich wundern, wie machen wir es denn jetzt? Wie können wir denn jetzt damit umgehen? Sowohl die Macher als auch die Zuschauer vor so ein Rätsel gestellt werden und man erstmal schauen muss, wie kann ich jetzt adaptieren? Dann gibt es natürlich die Stimmen, die erstmal sagen, oh Gott, das ist der Zerfall der Kultur.
Untergang des Abendlandes.
Andere sagen, oh mein Gott, das ist das Beste, was jemals passiert ist und so weiter. Also genau. Und das finde ich irgendwie, glaube ich, das wird einfach immer aktuell sein.
Ja, daran muss ich auch immer denken, so dieses, wie in der heutigen Zeit, also heute kannst du sehr gut YouTube-Video-Essays machen und sagen, Hollywood ist korrupt und der Untergang des Abendlandes und ja. In den 80ern war noch alles gut und alles besser und
Bestimmt. Die
wenigsten checken aber, glaube ich, dass sie sich damit halt so in Filmgeschichte einordnen, weil in jedem Jahrzehnt hast du halt gesagt, so vor 30 Jahren war alles gut und alles besser und jetzt ist, ne, so wie es in einem Film halt auch gemacht wird, so jetzt sind die Tonfilme da, das ist vulgär, das hat nichts mehr mit Film zu tun. So
wie es halt wahrscheinlich mit einfach allen Medien ist.
Heutzutage heißt es hier Superhelden und das MCU, das hat nichts mehr mit Film zu tun. 3D, das hat nichts mehr mit Film zu tun.
4D.
YouTube ruiniert den Filmschnitt, weil der Jump Cut jetzt irgendwie da ist und man kann es halt alles ein bisschen gelassen sehen und sagen, ja.
War schon immer so und die Leute haben es überlebt.
Genau.
Kriegen das schon hin.
Ich denke auch. Aber ja. Ich glaube, die erste große Tanznummer, die mir auch so die Kinnlade auch schon mal vorsichtig heruntergeklappt hat, war diese Rückblende.
Großartig.
In die Vergangenheit. Also ja. Don wird da auf dem roten Teppich irgendwie angesprochen und erzählt da, glaube ich, irgendwie so einen Schwank aus seiner Jugend und bedankt sich da auch bei seinem Kumpel, bei einem Cosmo. Und der Film springt dann halt zurück in diese Vergangenheit und zeigt die beiden so als, wie sagt man, fahrendes, musikalisches, tanzendes Volk, die da irgendwie auf der Bühne stehen und einfach eine unfassbar krasse Einlage schon liefern. So. Und das, ich habe mir das gerade eben auch nochmal auf YouTube so gesondert angeguckt und das ist wirklich.
Du meinst die Geigenszene?
Diese Geigenszene.
Großartig,
genau.
Ja.
Also es ist halt einfach. Das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, ich finde es halt so unfassbar filmisch. Das ist jetzt schwer in Worte zu fassen, aber auch dann eben so die späteren Einlagen, also die Make 'em Love-Geschichte, Singing in the Rain, die Nummer. Ich finde das halt alles auf so einer ganz runtergebrochenen Ebene, ist das so purer Schauwert?
Das ist so,
mir fällt es schwer, das in Worte zu fassen, weil das ist halt einfach, es ist halt schön, toll, aufwendig mit anzusehen und so eine Sache, die Film halt auf eine gewisse Art irgendwie auch, naja, nicht verlernt hat, aber so funktioniert Film heute kaum noch.
Das ist stimmt, ja. Ich finde, ich habe das Gleiche empfunden und ich hätte es jetzt als Affekt abgestempelt, also klar Schauwert, aber das, was dann quasi ankommt, ist so ein Berührtsein auf so einer ganz elementaren Ebene, was ich jetzt mal, wie gesagt, als Affekt bezeichnet hätte. Und da werden irgendwie so Emotionen einfach angeregt, irgendwie einfach so, man kann sich gar nicht richtig dagegen wehren. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch auf der Couch gesessen beim ersten Mal und einfach ganz halt nur gelächelt. Ich konnte mich gar nicht dagegen wehren. Also das war einfach meine Reaktion, die ganz so spontan gekommen ist.
Ja.
Und das ist halt in vielen Tanzszenen ist das einfach, weil da jetzt intellektuell ist da jetzt nicht wahnsinnig viel zu holen. Das ist auch vollkommen okay, es muss auch gar nicht so sein. Sondern es hat halt einfach diesen Wert, die Bewegungen, die sind so perfekt und man freut sich einfach nur wie Bolle, wie hervorragend die beiden tanzen, wie toll die aussehen und wie witzig auch einfach alles ist. Also ich meine halt diese ganze Show mit den Geigen, ich hätte mich totlachen können. Also aber eben auf so einer komischen Slapstick körperlichen Ebene, die irgendwie so charmant ist.
Ja, und ich will dir keine Worte in den Mund legen, aber die auch einen Wert hat.
Ja.
Also ich kenne das halt auch so aus der Filmwissenschaft, wie du sagst, so der Kopf hat da nicht viel zu tun. Also da kannst du jetzt nicht die großen Analysen drauf anwenden.
Geht schon doch auch.
Ja, aber es ist so, wie du sagst, das ist so, so, es ist purste Emotion. Es ist so einfach, es ist Freude. Es ist eine Freude, sich das anzuschauen. Mhm. Und auch dieser Slapstick-Humor. Ich finde den Cosmo, der Kumpel von ihm in dem Film, was der für Gesichter zieht, wie der, also die Make-em-Laugh-Geschichte, da weiß ich, also da lacht in mir alles und ganz besonders das fünfjährige Kind, das sieht. So, weil ja. In dem Alter bist du halt, das ist so pur, das ist so, ja. Das ist nicht irgendwie verzogen, das ist nicht ironisch, das ist nicht verkopft, sondern wenn er da gegen die Wand rennt und da seine Pirouetten dreht, so, dann bringt es mich halt wirklich zum Lachen.
Absolut.
Und das ist das Schöne daran. Das ist so, ja, es ist Bewegung. Und wenn ich jetzt irgendwie, ich meine, wir sind hier in einem Podcast und wir reden drüber, also wenn ich jetzt drüber reden muss, wenn ich es jetzt verkopft machen muss, dann würde ich halt auch sagen, ja, was auch schön ist an der ganzen Sache oder was es halt auch so filmisch macht, es ordnet sich halt so wunderbar ins Medium ein und auch in die Filmgeschichte. Also es ist halt nichts anderes als das, was wir heutzutage im Blockbuster-Kino ein Setpiece nennen würden oder eine Action-Szene vielleicht. Mhm. Da ist eine Menge Action angesagt in der Szene, eine Menge, also die pure Definition, eine Menge Bewegung. Und was mich zum Beispiel auch eigentlich in allen Szenen, also in allen diesen Tanzszenen und überhaupt, wenn Stepptanz passiert, dann bin ich sehr begeistert, weil ich es halt auch so krass finde, wie lange auf den Einstellungen gehalten wird.
Ja.
Also das ist nämlich der Punkt, wo ich dann wieder so wach werde und mir denke, also ich fange an zu schwitzen, wenn ich merke, dass wir schon 10 Sekunden in der Szene sind und ich habe schon langsam keinen Atem mehr und denke mir so, wann kommt der nächste Schnitt?
Ja.
So, also die Szene kann jetzt eigentlich nur noch ruiniert werden durch einen falschen Schritt und durch irgendwas, was nicht passieren darf. Und es ist halt nicht so. Also
das passiert nicht.
Die Szenen sind halt perfekt.
Es ist Perfektion.
Laufen und laufen und laufen und laufen. Es ist, ja.
Ja, ich finde es auch. Das ist extrem beeindruckend. Und das ist einfach die tänzerische Perfektion, die da irgendwie alle haben. Also das ist faszinierend. Und natürlich, also ich meine, ich habe dann vorhin noch mal drauf geachtet, weil ich das nämlich auch schon gedacht habe, weil ich immer so dachte, boah, das ist ja hier irgendwie ohne Schnitt, das ist ja hier so eine richtige Plansequenz. Bei manchen Sachen denkt man das irgendwie, aber es gibt schon auch Schnitte, die sind halt einfach nur gut gemacht und man merkt es einfach nicht. Man kriegt es nicht mit, weil die dann so, es ist dann Matchcut oder
ja.
Die sind so mit der Bewegung, gehen die Schnitte mit, dass man das halt so diese ganzen Techniken, um Schnitte zu verdecken, die nutzen die alle. Also das ist gar keine Frage. Aber ja, stimmt natürlich trotzdem, es gibt Einstellungen, die sind wahnsinnig lang und man denkt so, um Gottes Willen, ja. Gleich passiert was Schreckliches. Aber tut's einfach nicht, weil jeder Schritt absolut perfekt sitzt. Und das ist irgendwie.
Und dann teilweise auch irgendwie zu dritt in Gruppe aufgeführt wird, wo ich mir so denke, oh Gott, also je mehr Leute dabei sind, desto komplexer wird es ja, weil es kann ja noch viel mehr schief gehen.
Total.
Und das, ja.
Ja. Aber ich meine, kommen wir mal kurz zurück zu der Eröffnungsszene, also dem Interview. Was ich daran nämlich auch noch extrem cool finde, ist, dass er erzählt ja dann quasi, wie sie erst als Kinder an diesen Varietés auftreten. Dann gehen sie ins Kino und gucken sich, wie sagt er doch gleich, die ganzen alten Klassiker an. Also er redet von natürlich, er spricht dann, also es ist ja immer diese wunderbare Diskrepanz zwischen dem, was er sagt und dem, was wir sehen. Großartig. Und sagt dann, wir gucken jetzt einen Klassiker im Theater und dann gucken sie über irgendwelche, keine Ahnung, Tarzan-Filme im Kino an. Und dann schlussendlich kommt er dann zum Film, eben zum Stummfilm und dann sieht man ja quasi jedes Genre einmal kurz aufblitzen, den Western, wo er dann quasi anfängt und dann ist er im Flugzeug und ist Sandman und dann macht er irgendwie diese Explosionsszene da so abenteuerfilmmäßig. Und ich fand das irgendwie so charmant, dass man einfach in diesem kleinen, in dieser kleinen Rückblende schon erstmal so ein bisschen die ganze Filmgeschichte, was gab es davor, so Varieté, dann billige Filme, halt so Nickelodeons und so, und dann kommen halt die Stummfilme, also diese, etwas aufwendig produzierteren Filme, die dann quasi auch mehr Leute angezogen haben, etc. Und ich fand das irgendwie so nett, dass das irgendwie schon so dabei war, in dieser wirklich kurzen 5 Minuten Passage. Ich fand das irgendwie, ja, irgendwie so ein kleiner Abriss Filmgeschichte schon mal gleich am Anfang zu setzen, fand ich eine extrem gute Idee. Und es halt mit dieser Biografie von der Figur zu verbinden, funktioniert für mich ganz hervorragend.
Stimmt, klar. Und das macht natürlich dann auch so das zentrale Thema mit dem Stummfilm, Tonfilm, so.
Ja,
das öffnet das Fenster nach vorne quasi.
Ja, stimmt. Bereitet das schon mal so ein bisschen vor.
Stimmt.
Und dann natürlich einfach generell, wie er immer wieder sagt, Dignity, always Dignity. Und er macht halt die ganze Zeit überhaupt Sachen, die, naja, ne, damit nicht so viel zu tun haben. Und ja, eben immer diese Diskrepanz zwischen dem, was er sagt und dem, was wir sehen, ist natürlich 100% Selbstreflexion die ganze Zeit. Und einfach der Film immer sagt, guck mal hier, wir zeigen euch da was, aber es könnte auch was ganz anderes die Wirklichkeit sein. Und einfach allein das hat mich schon extrem begeistert.
Hast du dieses Element von Film lügt? Also ja, Film absolut. Ist ja nicht die Wirklichkeit oder die Wahrheit, sondern was Eigenes.
Ja, und das sagt der Film quasi. Ich finde halt, in dieser kurzen Szene ist schon so viel drin, was später in dem Film wieder eine Rolle spielt und was das irgendwie so vorbereitet. Und es ist eben auch, ja, diese Diskrepanz zwischen dem, was wir sehen und was wir gezeigt bekommen und dem, was vielleicht wirklich passiert ist. Und das irgendwie, und natürlich auch dann verschiedenen Versionen von Wirklichkeit, aber darüber reden wir jetzt nochmal noch nicht. Und irgendwie, es hat mich sehr beeindruckt. Also allein diese 5-Minuten-Szene ist, finde ich, allein schon Film wert irgendwie.
Und auch da so, da zeigt der Film auch über seine eigenen Stilmittel so dieses Augenzwinkern, was du ja auch schon gesagt hast.
Ja.
Ne? Also das ist schon alles sehr, der Film hat Spaß mit sich selbst.
Absolut,
in dem Moment.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann auch generell diese Journalistin, die ist ja da auch so immer, wie die immer so nachfragt, von wegen, ja, und seid ihr denn nicht eigentlich verlobt? Und ich habe ja gehört und er sagt immer so, nein, wir sind nur gute Freunde, was halt die Stars halt auch immer alle sagen, ne? Und in Wirklichkeit hassen sie sich halt total. Und das ist irgendwie, also in Wirklichkeit, aber in dieser Filmwirklichkeit. Und das ist irgendwie einfach super witzig. Also auch schon wieder quasi die Verhältnisse zwischen Film, den Journalisten und wie dann die Stars behandelt werden, wie alle Leute komplett ausrasten da irgendwie am roten Teppich und diese Zeitungen haben, auf denen dann die beiden Stars drauf sind und irgendwelches von wegen Liebesgeflüster und so.
Ist das wird auch öfter aufgegriffen.
Ja.
Ich glaube, das erste Mal, als sich Don mit Kathy, glaube ich, irgendwie unterhält oder das zweite Mal, als sie sich irgendwie treffen oder so, also sie spricht ihn, glaube ich, irgendwie auch auf diese Gerüchte, Klatschkolumnen an und da steht doch aber drin und ihr seid doch ein Paar und
ja.
Ne, so, du kannst doch kein Interesse an mir hier haben, ich weiß doch, du bist längst vergeben und da, auch da ist, verarbeitet sich Hollywood selbst so ein bisschen, so dieses ja, Stars und wie sie dargestellt werden. Genau, ich glaube, das ist dann auch nach dieser Filmpremiere, oder? Dass er doch da in ihr Auto dann springt?
Ja, genau. Er flüchtet ja dann mit diesem verrückten kleinen Stunter über den Bus. Ich glaube, der geht erst noch über zum Bus und dann springt er in ihr offenes Cabrio. Und was irgendwie anscheinend, also ich meine, sie rastet natürlich komplett aus und fährt dann irgendwie zum Polizisten an die Seite, weil sie denkt, er ist irgendwie ein Gangster oder so, weil sie sein Gesicht kennt. Und der Polizist sagt dann so, nee, das ist doch hier ein super Hollywood-Star. Und sie sagt, okay, dann fahre ich den jetzt mal nach Hollywood.
Ja, und das ist irgendwie auch so, sagen wir mal,
seltsam.
Und der Film ist von 52 und geht mit seinen Protagonistinnen auch entsprechend um.
Ja.
Sagen wir es mal so.
Ja, das stimmt. Aber ja, das stimmt schon.
Es ist
in der Szene schon ein kleines bisschen grenzwertig, aber es ist halt immer noch witzig gemacht und sie ist halt, also sie findet sich ja, also was heißt findet sich ab, aber sie nimmt ihn dann, also sagt ja dann auch, komm, ich fahr dich da jetzt hin, also sie ist schon auch immer noch dann irgendwie, hat Macht über diese Situation.
Also ja. Sie
ist jetzt nicht vollkommen hoffnungslos ausgeliefert.
Also schlimmer geht's auf jeden Fall noch so, aber es ist halt schon so dieser eben auch so für Gags herhaltende, ja, wie soll man sagen, Umgang mit Frauen, der halt eben auch so, also,
ja,
der damals eigentlich auch schon nicht so klar ging, aber nee, halt dann für die Pointe noch irgendwie hergehalten hat und also auch so bezeichnend, was du auch gerade gesagt hast, so, sie fährt halt mit ihm zum Polizisten und sagt, Hilfe, dieser Mann ist mir in mein Auto gesprungen und der Polizist sagt, ah, das ist doch der berühmte Filmstar.
Und
das
so,
Thema ist erledigt.
Genau, okay, na dann.
So,
kann
da denke ich mir auch so, ja, also auf eine gewisse Art und Weise haben wir vielleicht auch heute noch Nachwellen von
all
dieser
dem.
Art, genau so, weil, hey, du bist doch ein berühmter Mensch, du kannst doch gar kein schlechter Mensch sein.
Ja.
Da haben wir in den letzten Jahren auch gemerkt, dass das nicht unbedingt deckungsgleich
ist.
Das
stimmt nicht ganz und das stimmt, ja.
Aber, ja, ich sag mal skurril, aber es ist halt eben auch, also ja, gab auch schon schlimmere Beispiele.
Ich finde tatsächlich, also wenn wir über Sexismus reden möchten, können wir gerne machen, dann finde ich tatsächlich den Umgang mit Lina viel schlimmer.
Mhm.
weil Lina.
Sie ist ja sie ist ja der Filmstar, die halt mit Don dreht und die Probleme mit dem Tonfilm hat.
Genau, genau. Und, und irgendwie, das Ding ist, dass sie hat irgendwie so eine Line, sowas wie, you think I'm dumb or something, oder irgendwie sowas sagt sie ganz oft. Und dann, immer wenn sie das sagt, gucken alle Männer, die um sie herumstehen, immer so ein bisschen betreten zum Boden, so nach dem Motto, ja, das denken wir. Wir denken schon, dass du ein bisschen dumm bist. Und es ist einfach irgendwie, also, es ist halt A, nicht wahr und B, einfach irgendwie gemein und sie machen sie immer so runter. Ich meine, klar, sie ist halt irgendwie jetzt nicht gerade ein nettes Charakter, das sehen wir alle ein. Aber es ist irgendwie trotzdem kein Grund, sie irgendwie die ganze Zeit so sexistisch von herab zu behandeln und dann irgendwie, und ich habe mich quasi richtig gefreut, obwohl es ja quasi ein mieser Move ist, am Ende, als sie dann halt mit dem Vertrag angewedelt kommt und sagt, ja, hier steht drin, ich kann das und das machen und so ist das und ich habe die volle Power hier, Leute. Ich habe so gedacht, yes, you go, girl. So, ich fand's richtig gut.
Ja, also dieses Herablassende, so das macht der Film dann ja in der Szene, wo sie die ersten Tonfilmaufnahmen halt irgendwie spielen muss und dann der Regisseur noch verzweifelt versucht, ihr ein Mikrofon irgendwie zu erklären und zu sagen, da ist das Mikrofon und da redest du jetzt rein. Und das ist ja dann auch so Teil von so mehreren Gags, dass sie es halt einfach nicht gebacken bekommt und tatsächlich da an der Stelle irgendwie zu doof ist, in ein Mikrofon zu sprechen. Aber die Szene zum Abschluss habe ich ähnlich gesehen wie du. Also ich weiß halt nicht, ob das vielleicht auch über die Zeit, die zwischen uns und dem Film liegt, auch so einen gewissen Wandel gab. Aber für mich hatte das so ein bisschen tatsächlich auch was von filmischer Gerechtigkeit. Also ja, sie kriegt halt so lange auf den Deckel von allen Instanzen um sie herum in diesem Film, dass sie dann am Ende in der Lage ist, halt das Ass im Ärmel zu ziehen. Und also so habe ich es halt auch gesehen.
Ja.
So ausgleichende Gerechtigkeit quasi. Weiß ich aber auch nicht, ob das nicht eher so eine,
das sind
da nicht eher die Böse, die, also ob das nicht eher negativ konnotiert sein sollte, diese Szene,
ich
die
glaube
ich sehr
schon.
Positiv sehe.
Ich glaube schon. Also tatsächlich ist ja dann das Ergebnis davon, dass dann Kathy irgendwie für die nächsten 5 Jahre alle ihre Rollen sprechen müsste und dann quasi gefangen wäre und so. Mhm. Und das wäre,
wir müssen mit Kathy
und Don mitfiebern, in dem Liebespaar, stimmt, dass er ja noch nicht quasi ganz safe ist an dem Moment. Und natürlich ist sie dann in dem Moment die Böse. Aber ja, wie sie dann so reinkommt und das irgendwie erstmal alles auf den Tisch knallt, das fand ich trotzdem gut. Kann man jetzt mal nichts machen. Und natürlich kriegt sie am Ende dann auch nochmal richtig ihr Fett weg. Also so ist es ja auch nicht. Sie wird ja davon lächerlich gemacht. Aber in dem Moment, wo sie mit dem Vertrag kommt, das ist einfach auch eine Frau, die ihre Karriere retten möchte. Die weiß, wenn sie das jetzt nicht macht, dann ist sie weg vom Fenster, weil sie einfach, sie wird schon selber wissen, dass sie keine tolle Stimme hat und dass das nichts wird. Und sie will halt auch nicht auf der Straße sitzen, so wie viele andere. Also ich fand das irgendwie, ich fand das irgendwie nachvollziehbar, was sie gemacht hat. Auch es war natürlich in dem Moment, also in der Handlung irgendwie gemein und so, aber ich fand es irgendwie gut für ihren Charakter und wie gesagt, das würde ja jeder andere auch machen.
Ich finde sie insgesamt als Person, glaube ich, auch ein Tick geerdeter, als der Film sie mir eigentlich verkaufen will.
Ja, absolut. Denke ich auch.
So, das ist irgendwie, wie du sagst, so sie fürchtet eigentlich auch nur das, was da kommt. Und
ja, es hat irgendwie immer alles ein bisschen zwei Seiten. Also ich fand auch bei der Szene mit dem Mikrofon, ja, natürlich wird sie da als dumm dargestellt. Aber es gibt halt auch immer wieder so Shots auf sie, so Nahen und so und Einstellungen, wo man sie gut sehen kann, wo man sieht, dass sie gerade zittert und total aufgeregt ist, wie alle, die eben diesen Tonfilm noch nie gemacht haben. Und dass sie da einfach in dem Moment hat sie auch gerade den Sprechpart. Don hat den ja nicht, das heißt, er hat das Problem nicht. Sondern sie muss mit ihm sprechen und macht halt die gleichen Dinge, die sie immer im Stummfilm schon gemacht hat und die klappen jetzt nicht mehr und dann kommt immer diese komische Sprachtrainerin und sagt irgendwie so, du musst die runden Laute und so und es ist einfach total überfordernd und das wird, glaube ich, jeden überfordern und das irgendwie fand ich da irgendwie auch, das wurde schon auch dargestellt, dass sie einfach, es gab, glaube ich, einen so einen Shot, wo sie in der Mitte sitzt und alle um sie herum stehen und sie voll labern und sie in der Mitte ist und überhaupt nicht weiß, was sie machen soll. Und das hat, glaube ich, nichts mit Dummheit, sondern einfach nur mit so einer Überforderung in der Situation zu tun. Also ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, es gibt da immer so ein bisschen zwei Wege. Oder es gibt halt nur zwei Wege, weil wir jetzt so mit so einem großen Abstand darauf gucken. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht waren die auch von vornherein irgendwie so ein bisschen angelegt. Also weil, wie gesagt, diese Überforderungsnummer, das war eigentlich relativ eindeutig, fand ich.
Stimmt, ja.
Ich meine, klar, man ist ja da ein bisschen der der Grund des Gelächters, als dann irgendwie der Studioboss reinkommt und sie quasi umschmeißt, weil er das Kabel irgendwie an dem Kabel zieht. Und ist natürlich ein klassischer Slapstick-Gag irgendwie, aber da wird sie dann...
Speaking of Slapstick, aha, weil einer der großartigsten Momente in dem gesamten Film ist auch ihr zu verdanken, weil sie in wirklich... also fantastischer Manier eine Torte ins Gesicht bekommt. Und ich habe gemerkt, was für ein großer Fan ich von Torten im Gesicht bin. Absolut zeitlos, absolut herrlich. Also ich erinnere mich noch an Jackie Chan in, ich weiß schon gar nicht mehr, was es war, ob es Police Story oder so, glaube ich, war, irgendwie in den 80ern. Ich musste sowieso auch oft irgendwie so, weil Kung-Fu-Film und das, was Jackie Chan macht, also auch so die Action-Comedy, finde ich, so.
Da gibt's Parallelen.
Da gibt's Parallelen. Das ist irgendwie so lose Verbundenheit. Also, wenn Jackie Chan da irgendwie seine Pirouetten dreht und hier
Don, Gene Kelly.
Ja, aber vor allen Dingen der Donald O'Connor.
Ja.
Der noch slapstickiger unterwegs ist.
Total.
Habe ich Parallelen gesehen, aber eben auch an der Stelle Kuchen ins Gesicht macht jeden Film besser, finde ich.
Auf jeden Fall. Und ich habe irgendwie, für mich ist das tatsächlich immer eher so mit Zeichentrickfilm verbunden. Mhm. So Bugs Bunny und sowas. Das passiert wirklich die ganze Zeit. Und ich fand es auch super charmant. Also ich habe darüber auch wirklich gelacht wie so ein kleines Kind.
Ja.
Ich finde es auch okay. Ich stehe dazu.
Ich sag ja, der Fünfjährige in mir hatte auch großen Spaß mit diesem Film, was ihn irgendwie auch so, was ihn irgendwie bereichert.
Ja.
Also der ist sehr, also in solchen Momenten und in solchen universellen Momenten ist der halt so schön. Also diese pure Freude, die er irgendwie ausstrahlt.
Auf jeden Fall. Und dann, wo wir gerade über Torten reden, ist natürlich auch super witzig, dass Kathy in der ersten Szene dann, also wo sie dann bei der Party sind, aus der Torte springt. Ich hätte mich wegschmeißen können. Also das ist halt einfach auch so, also mittlerweile natürlich so ein wahnsinniges Klischee, aber in dem Moment hat das perfekt funktioniert und es ist halt wirklich so, und dann spannt sie auch noch den Bogen zum Schluss mit der Torte. Ich fand's perfekt. Also,
Stimmt.
Da haben sie einfach diesen Gag, haben sie einfach nochmal, also einfach doppelt ausgenutzt irgendwie, fand ich richtig gut.
Stimmt. Also meinst du am Ende, wie sie auf der Bühne steht hinter dem Vorhang und zum Vorschein kommt?
Ich meine in der Szene. Also es spannt richtig zum Bogen. Sie kommt in die Szene mit der Torte, springt aus der Torte und am Ende der Szene geht sie aus der Szene, weil sie die Torte geschmissen hat ins Gesicht von Lina und muss dann quasi sturmartig die Szene verlassen, weil sie weiß, dass sie sonst ausrastet. Fand ich richtig cool. Also es war einfach so eine kleine, nette Tortennummer irgendwie in einer Szene.
Stimmt. Und dazwischen auch noch eine große Tanzeinlage, die auch
sehr
fantastisch ist.
Und dazwischen die hervorragende Tanzeinlage, ja. Wo sie immer noch mit Don irgendwie sprechen muss, während sie eigentlich diese Nummer da abzieht.
Ja. Wie ging es dann weiter? Irgendwie landet Don bei seinem Kumpel. Oder?
Ich glaube, Kathy verschwindet und Don ist dann irgendwie anscheinend total bestürzt. Immer noch über das Gespräch im Auto, dass er halt kein echter Schauspieler wäre und so und sieht da anscheinend auch so ein bisschen Wahrheit in der ganzen Sache. Und sie gehen doch dann, genau, das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich das so toll fand. Sie gehen dann durchs Studio. Sie treffen sich im Studio, Cosmo und Don. Sie doch so einen, der als so ein Eingeborener verkleidet ist, von irgendeiner Art Abenteuer-Dschungelfilm. Und dann laufen sie quasi einmal so quer durch das Studio und man sieht die ganzen Studiokulissen, in jeder einzelnen kleinen Kulisse wird was anderes gerade gedreht. Ich fand es so eine gute Szene.
Stimmt.
Und sie laufen einfach nur so vorbei und man sieht halt immer im Hintergrund dann sozusagen, wie da jetzt gerade der nächste, ich glaube, es gibt einen so einen Western, wo auf dem Zug Leute schießen, dann sieht man so im Hintergrund, wie die zwei Leute so diesen Hintergrund weiterrollen und so. Also wirklich so klassische Sachen. Dann eine Musical-Nummer machen sie, glaube ich, auch im Hintergrund unter diesem komischen Dschungel-Abenteuerfilm. Da latschen sie einfach mal quasi durch fünf Filme mal schnell so durch. Während sie sich unterhalten, so ein bisschen im Hintergrund, wird dann nochmal kurz aufgefaltet, was es eigentlich gerade für Filme so gibt und wie die gemacht werden. Und auch, was für eine Fließbandarbeit, die da produziert werden. Alle im gleichen Studio quasi. Und und dann kommt natürlich, dann kommt Make Them Laugh.
Ein fantastischer Abschluss. Ich habe nicht viel irgendwie zur Filmproduktion oder so mir irgendwie angelesen. Das hätte dann irgendwie wahrscheinlich nochmal 3 Wochen Arbeit bedeuten können. So, aber ich habe irgendwie die Anekdote gelesen, dass der Schauspieler, der Donald O'Connor, irgendwie nach der Nummer, nach dem Dreh irgendwie ein paar Tage im Krankenhaus lag, weil er einfach nicht mehr konnte, weil der irgendwie Kettenraucher war und also so platt, wie er am Ende der Szene am Boden liegt, glaube ich, auch in Wirklichkeit war. Ja. Weil ich, also das war auch so ein Fall, wo ich hier vorm Fernseher saß und mir dachte, wann hört diese Nummer denn eigentlich mal
wann
auf?
Wird die Szene also, jemals enden? Ja.
Ja, wo will der noch hin? Also der Mann tut sich doch gleich weh.
Ja.
Das ist wirklich, ja, sehr, sehr krass.
Ja, ich habe auch in der Szene immer so geschwankt zwischen wirklich so fast schon manischer Begeisterung darüber, wie krass das gerade alles ist und einfach so einer, ist jetzt gerade echt viel.
Ja.
Also so eine, weil es auch wirklich so übertrieben ist und die Szene hört nicht auf und am Ende wälzt er sich auf den Boden und dreht sich mit seinem einen Bein im Kreis und spielt mit dieser Puppe rum und es ist einfach nur hammerkrass, was er jetzt halt macht und macht krasse Gesichtsverrenkungen und das dauert alles irgendwie gefühlt 5 Minuten. Aber ja, beeindruckend. Also ich find's wirklich beeindruckend. Und ja, also mit dem Krankenhaus habe ich auch gelesen. Und kleine weitere Anekdote dazu, weil ich habe mir nur Anekdoten aufgeschrieben.
Sehr gut.
Das war super. War das ja, die haben die Szene gedreht, er war danach im Krankenhaus, dann wurde festgestellt, hey, als wir die das erste Mal gedreht haben, haben wir irgendwie das Filmmaterial verkackt. Oder irgendwer hatte ich auf Aufnehmen gedrückt, ich weiß nicht. Jedenfalls war die Szene nicht im Cast und er hat sie dann einfach nochmal gemacht. Ich also dachte, okay, das ist einfach, ja, ein Profi.
Ja.
Hat er dann einfach nochmal exakt nach aus dem Krankenhaus raus und die gleiche Szene, die ihn reingebracht hat, exakt nochmal.
Ja.
Nice.
Ja. Aber wirklich, ja, und auch, also er besingt und betanzt dabei ja eben auch genau das, was er so tut, die Comedy.
Ja, und die unwahrscheinlichen Anstrengungen, die unternommen werden, um Menschen zu unterhalten.
Ja, und aber auch die Schönheit dahinter, auch den Wert purer Unterhaltung.
Ja.
Ne, so dieses, ich hab mal dieses wunderbare Zitat gehört, wer lacht, kann nicht gleichzeitig Angst haben.
Mhm.
Also Lachen befreit dich von jeglicher Angst, die du davor oder danach spürst. Und ich finde, da ist was dran. Und diese Szene, also besingt und betanzt eigentlich auch genau dieses Phänomen. Und also tut es halt auch wirklich.
Ja.
Also ich sitze halt auch sehr leicht und locker und gelassen dann im Sessel und habe einfach Spaß.
So, ja,
ich kann nichts anderes haben, als diese Szene zu feiern.
Auf jeden Fall, ja. Und auch, ich finde es auch ein kleines bisschen so ein Gefühl wie, klingt jetzt komisch, aber so ein bisschen wie im Zirkus. Wenn man denkt, halt ja. So, oh mein Gott, wie ja. Macht er das gerade?
Ja.
Und dann läuft er die Wand hoch und dann macht er so einen krassen Salto und es gibt immer noch keinen Schnitt und dann macht er noch einen Salto und es gibt immer noch keinen Schnitt und dann, wie gesagt, als er mit der Puppe rumspielt, habe ich am allermeisten gelacht, weil das einfach so lächerlich und albern ist, aber eben auf so eine unschuldige und wirklich absolut unironische Art und ich fand es irgendwie so...
Ja.
Das fand ich irgendwie so sympathisch, weil, wie du schon vorhin schon gesagt hast, ist einfach so echt. Also es wirkt so echt im Sinne von ungezwungen und irgendwie leicht und einfach nur, weiß auch nicht, voller Spaß und Freude an der Sache. Obwohl es natürlich alles andere bei den Dreharbeiten wahrscheinlich alles andere als freudig und spaßig war, aber das merkt man halt nicht. Und das merkt man im ganzen Film ja auch nicht. Also
und
man denkt immer so, boah, voll easy, dieses Rumgetanze, das kann ich bestimmt auch.
Kein und wenn Problem. Ich jetzt auch gerade so drüber nachdenke, so, weil, vorhin meinte ich ja schon, also Tanzfilm oder der Film auch, der halt mit seinen Action-Szenen, wenn man so will, also Tanz, diese Tanzeinlagen als Action-Szene zu deuten, denke ich mir, ja, das, also der Mechanismus ist heute noch genau der gleiche. Also Tom Cruise hat sich letztes Jahr irgendwie 100 Mal aus dem Flugzeug gestürzt für seinen komischen Mission Impossible Stunt und das Prinzip dahinter ist genau das gleiche wie das, was
absolut.
Der Schauspieler hier gemacht hat und sich ins Krankenhaus getanzt hat, nämlich so doof wie es klingt, halt für unsere Unterhaltung zu leiden. Für die paar Mark 50, die wir da im Kino ausgeben und irgendwie 2 nette Stunden haben.
Alles zu geben.
Alles zu geben.
Ja,
so.
Absolut. Und das ist tatsächlich halt wirklich, wie du schon sagst, super nett, dass das eben auch der Inhalt des Songs ist. Also das ist hier so deckungsgleich und das macht das Ganze eben so besonders und irgendwie auch so interessant.
Ja. Ja. Auch dieses Wandern durch Filmkulissen, was die beiden halt vorher gemacht haben. Also ich nähere mich der Sache ja rückwärts. Also ich habe ja mein erstes Filmmusical, was ich gesehen habe, war La La Land und ich war total verliebt. Und jetzt bin ich ja dabei, diese ganzen Verweise und Referenzen erst aufzuarbeiten und zu verstehen. Also in meinem Kopf ist das halt immer dieses, das ist ja wie in La La Land, aber es ist ja eigentlich genau andersrum. Und das hat mich aber dann eben auch, also technisch gesehen hat mich La La Land an dieser Stelle dann an Singing in the Rain erinnert. Obwohl es andersrum ist. Aber
ja.
Der Punkt, den ich machen will, ist, auch bei La La Land gibt es ja dann diese Szenen, wie die beiden Hauptfiguren sich halt auf dem Studio-Lot treffen und da auch so ein bisschen durch die Gegend wandern. Und auch da im Hintergrund, da sind es ja nicht irgendwie 5 verschiedene Filme, sondern ich glaube irgendwie ein Film oder so, der da gedreht wird. Aber so dieses Prinzip von, am Hollywood-Filmset sich bewegen und dabei durch das Filmemachen laufen.
Mhm.
Plus dabei sich dann auch als Paar näher kommen. Das haben wir hier dann, ich glaube, in der Szene danach oder ein bisschen später, haben wir es ja auch.
Ja.
Als Don und Kathy ja eigentlich das Gleiche tun. Also sie laufen doch irgendwie auch, ich weiß gar nicht mehr genau.
Sie sind dann, glaube ich, draußen, wenn ich mich recht erinnere. Und da sind dann auf jeden Fall lauter Leute, die da irgendwie so mit dem Film was zu tun haben. Ich glaube, Cosmo entdeckt sie bei, jetzt weiß ich wieder. er entdeckt sie dann im Studio. Wo sie gerade auch an einem Talkie arbeitet, wenn ich mich recht entsinne. Weil dann kommt sozusagen, davor kommt so eine sich drehende Zeitungen, ne, kennt man doch immer so, neueste News und so, ne? Und jetzt
Extrablatt,
jetzt Hollywood hat jetzt den Tonfilm entdeckt und Jazz Singer ist der große neue Film und alle machen das jetzt und so. Und dann gibt es so eine sehr eigenartige, und ich habe die auch tatsächlich, ich vergesse die immer wieder, aber ich habe die heute eben erst gesehen, deswegen weiß ich das jetzt noch, so eine eigenartige Montage, um halt die Welt der Talkies darzustellen, in der dann irgendwie so ganz viele Szenen hintereinander kommen, wo irgendwelche Leute singen, tanzen.
Ach ja.
Es ist alles wahnsinnig bunt, es ist alles total laut, die ganze Tonspuren gehen durcheinander und es ist irgendwie so ein bisschen so eine Kakophonie der verschiedenen Filme und der verschiedenen Tonebenen, die da sein können. Und dann am Ende schließt sich dann der Kreis und dann sieht man eben Kathy, wie sie dann in so einem Musical mitmacht und in so einer Girls-Reihe da irgendwie mittanzt und dann entdeckt Cosmo sie da und dann holt er schnell Don und dann unterhalten sie sich und dann gehen sie auf dem Studiogelände lang und dann kommt eine meiner allerliebsten Szenen.
Wie sie halt in diesem leeren Studio.
Ich glaube, er sagt dann, ich habe es, glaube ich, sogar aufgeschrieben, lass mal gucken. Genau, er sagt irgendwie, can't say it without a proper setting.
Mhm.
Und dann will er halt irgendwie sagen, dass er sie toll findet und so. Und dann gehen sie da rein, dann macht er alles an und baut diese Kulisse da irgendwie auf, was irgendwie auch so.
Erst der Nebel am Boden.
Der Nebel dann irgendwie, dann macht diesen Himmel an, diese Kulisse im Hintergrund, dann irgendwelche Lampen und was weiß ich. Und es ist irgendwie so nett, weil eben wieder total selbstreflektiv, ne, so von wegen, guck mal hier, ich bin ein Film, wir bauen jetzt mal diese Kulisse für dich und das wirst du dann richtig toll finden und man findet es dann auch richtig toll. Das ist irgendwie das Interessante daran, obwohl man das halt weiß und also es immer auch einem ja quasi auf dem Tablett serviert wird, guck mal, das ist jetzt ein Film und das ist alles Fiktion, ist man trotzdem total drin, oder ich zumindest war total drin, hab so gedacht, yeah, wow, ist das gerade romantisch, toll. So, also ich weiß auch nicht, aber das war irgendwie, es hat total gut funktioniert, dass ich einfach dann auch nicht vergessen habe, aber es war irgendwie in dieser Szene dann irgendwie so, halt so natural gewirkt. So, ja, klar, wir sind da jetzt, da ist jetzt dieser komische Himmelhintergrund, klar, auf jeden Fall. Es wurde so offengelegt und ich fand es irgendwie total gut. Also es hat mir irgendwie richtig gut gefallen.
Es ist der Zauberer mit der schwarzen Maske, der damals im Fernsehen lief und uns allen gezeigt hat, wie die Zaubertricks funktionieren.
Und es hat trotzdem noch
schwarz. Und es hat trotzdem funktioniert. So. Du siehst, wie der Zaubertrick geht, aber es wirkt.
Das ist eine perfekte Parallele, ja, auf jeden Fall.
Und ich kann mich halt auch noch dran erinnern, weil er rekreiert da so die ganzen Aspekte irgendwie am Film. Und das ist wirklich dann dieser eine Shot, wo er irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er das ausdrückt, da wurde auch irgendwie gesagt, und irgendwie 200.000 Volt Lichtanlage noch, und er klipst ja dann das Licht an. Und das ist auch dieser eine Shot, wie denn ihr Gesicht vor den Scheinwerfern und dann halt, also in Wirklichkeit dann auch noch so von vorne so angestrahlt wird, dass ich da auch saß und dachte, wie soll man sich jetzt in der Szene bitte nicht verlieben? Also wie soll man, also das ist jetzt so, auch mit dem typischen Hollywood-Lighting der Zeit, das ist alles so perfekt eingefangen. Und sie strahlt mit ihren großen Augen zurück und du sitzt davor und denkst dir, genau das, so dieses, ich weiß ganz genau, was der Film hier mit mir machen will.
Aber ich bin dabei.
Es geht nicht anders. Ich kann mich nicht wehren. Ich könnte es versuchen, aber es funktioniert halt.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wo du doch so ein großer Fan von La La Land bist, ich hatte irgendwie, das habe ich schon bei den ersten paar Malen gedacht, dieses Idee, irgendwie so ein bisschen dieses Gefühl, dass dieser Tanz, den sie dann machen, ich glaube, die kommen auf eine Leiter runter und dann tanzen sie, das ist exakt das Gleiche. Wo die beiden Haufigen aus La La Land, jetzt frag mich bitte nicht, wie die heißen, du weißt das bestimmt, dann an diesem dieser Nacht da irgendwie über Hollywood da diesen Tanz machen.
Magic Hour, in dieser, wo die Sonne untergeht.
Exakt. Ich hatte das Gefühl, dass das, für mich ist der Anfang, irgendwie sah das exakt gleich aus für mich.
Also ich glaube nicht, dass es exakt gleich ist, aber bei mir sind auch sofort die Lampen angegangen und der Moment ist der gleiche. Also ob die Tanzschritte genau die gleichen sind, weiß ich jetzt nicht.
Ich hatte das Gefühl, wir müssen da mal so einen Bild-zu-Bild-Vergleich machen. Irgendwie fand ich das fand ich bestechend. Habe ich so gedacht, warte mal kurz.
Also da bin ich voll bei dir. Da können wir nochmal nach der Aufnahme nochmal 3 Stunden hier irgendwie hin und her spulen und vergleichen, kein Thema. Aber ja, es ist dieser, das fand ich halt auch, das fand ich hier genauso toll wie bei La La Land, es ist dieser sehr intime Moment, wie die beiden sich halt im Tanz und halt auch nicht mit dem großen, spektakulären, hier brechen sie alle ihre Knochen Tanz, sondern das sind halt kleine, zarte Bewegungen, die beide dann irgendwie machen und die beide näher bringen. Und
ja,
auch da, was halt mit Tanz alles erzählbar ist und wie eben auch die Beziehung der beiden Figuren sich über Tanz ausdrücken lässt. Perfekt.
Ja, auf jeden Fall. Fantastisch. Ja, das ist wirklich eine ganz großartige Szene. Ich mag die wirklich auch sehr, sehr gern.
Einziger Unterschied zu La La Land, es klingelt dann nicht am Ende das Handy.
Ja.
Das,
ich weiß gar nicht, wie die Szene eigentlich dann, das habe ich auch nicht aufgeschrieben, was eigentlich dann passiert.
Das Ding ist halt, so viele Szenen, besonders diese großen Tanzmomente, enden mit so einer Schwarzblende. Weil das ganz oft, also das Make 'em Laugh ist, glaube ich, auch so ein Fall, weil da saß ich auch davon und dachte, wie wollt ihr aus der Nummer jetzt eigentlich wieder rauskommen? Also da kann jetzt niemand in die Szene reingehen und sagen, ach ja, was ich eigentlich sagen wollte, so, du kannst an diese Szene nicht anknüpfen. Nee. So, die sind halt so mit Ausrufezeichen versehen, das geht
die
nicht.
Die stehen halt auch so ein bisschen außerhalb.
Genau.
Ja.
Und das ist dann halt immer so diese Blende ins Schwarz und dann kommt sie wieder aus dem Schwarzen zurück und dann ist es irgendwie komplett anderes Setting, andere Figuren, so dieses, wir können ja einmal durchatmen.
Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, es fühlt sich trotzdem alles sehr zusammenfließend an. Also das mit der Schwarzblende zum Beispiel ist mir, glaube ich, noch nie aufgefallen, weil ich einfach nicht drauf geachtet habe, tatsächlich. Oder ja, es ist einfach anscheinend so.
Es fühlt sich nicht so.
Es fühlt sich nicht abgehackt oder sowas an. Oder wie jetzt, weiß ich, es fühlt sich nicht an wie irgendwie so fünf Musikvideos aneinandergereiht oder sowas, sondern es ist alles sowieso ein Guss. Und dann gibt es ja eben, denke ich auch, sehr relativ oft einfach so, die Szene, die danach kommt, ist irgendwie artverwandt, im Sinne von, sie sind dann irgendwie wieder im Studio oder so, oder es gibt irgendwelche ähnlichen Bewegungen oder so. Es gibt immer so eine Art, so der Schnitt ist immer so gemacht, dass es irgendwie so ineinander übergeht und so die Bewegungen so ineinander überfließen, denke ich oft, ohne es jetzt wirklich ernsthaft zu wissen. Aber ich glaube irgendwie schon, weil ich es einfach nicht bemerkt habe.
Siehst du, das wäre die nächste Analyse.
Müssen
wie
wir sofort,
schneidet Singing in the Rain?
Müssen wir sofort nochmal reingucken. Das machen wir in unserer 3 Stunden YouTube-Video danach.
Wir machen einen eigenen Kanal nur über den Film.
Ja, gute Idee.
Genau, auf jeden Fall, die beiden kommen sich näher und dann geht's ja auch weiter, also dann, ich glaube, dann geht's los mit dem Sprachtraining, dass wir dann auch sehen, wie
dann
Don und die gute Lina Sprachtraining verpasst bekommen, also weil, ne, der Film ändert sich, er wird halt zu einem Talkie und ich fand das so toll, wie sie irgendwie noch diesen Stummfilm drehen und die beiden, er und sie, sich halt auf den Tod nicht ausstehen können und in diesen romantischen Szenen, es geht ja nur darum, dass sich die Lippen bewegen, das wird ja später mit der Texttafel gelöst, aber sich halt irgendwie so anpesten die ganze Zeit, so, ich hasse dich bis aufs Blut und die Szene ist aber total romantisch und
vor allem, das ist eine wirklich super geile Szene und der Regisseur ist auch ganz halt so, ja, und der guckt auch immer so, als wenn er gerade total dabei so, ja, und jetzt nimmt sie in den Arm und jetzt küss sie und so. Und er ist so total dabei, während die beiden überhaupt nicht dabei sind, also innerlich. Und ich fand es einfach das ist ein bisschen wie am Anfang, diese Diskrepanz zwischen dem Innen und Außen, dem, was gesagt wird und dem, was wir sehen. Großartig.
Was der Film, also der Film im Film quasi zeigen will,
ja,
und
genau,
wie er gemacht wird und wie und was, unromantisch das am Set zugeht.
Genau, und dass wir eigentlich wissen, dass was die beiden sich eigentlich gerade erzählen und ist alles überhaupt nicht romantisch.
Ja.
Ja, ich glaube, das ist sogar einmal eine Boa Constrictor oder sowas. Super witzig.
Ja.
Ja.
Genau, und dann geht es halt mit diesem Sprachtraining auch noch weiter und da sehen wir dann auch, wie sie struggelt. ja, sie ihre Probleme hat.
Sehr, sehr. Die Sprachtrainerin ist auch super witzig, finde ich. Die sieht super cool aus.
Ja,
die ist einfach so eine richtige Esoterik-Lady mit so 1000 Ketten und was weiß ich.
Bei ihm gibt's ja auch dann, ich glaube später, aber im Setting dieses Sprachtrainings dann ja auch nochmal diese wunderbare, wie war das noch?
Moses Supposes.
Moses Supposes, ja. Und auch da, dieser Kollege von ihm ist einfach...
Der, also, das ist der Hammer, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also Moses Supposes, das ist wirklich eine absolute Lieblingsstellen. Es ist so albern.
Und das meine ich ja.
Diese, so witzig.
Ja, und die Szene endet halt so in einem Moment, wo ich mir auch denke, ja gut, den Sprachtrainer kann er jetzt auch rausschmeißen. Also der wird nie wieder mit ihm reden, weil sie demolieren da irgendwie sein komplettes Studio. Und
ja, sie tanzen erst mit ihm, ne? Ja. Die binden ja so in den Tanz ein und dann... Ich glaube, ganz am Ende setzen sie ihn auf den Schreibtisch und behängen ihn so mit 1000 Sachen, die Kürzungen Lampenschirm auf den Kopf gesetzt und was weiß ich. Und es ist einfach, ja, in seiner Übertriebenheit so zum Wegschmeißen lustig. Und ich finde halt tatsächlich das Tippchen auf dem I ist halt ganz am Schluss, wo sie dann diese Sprachtafel haben, auf der irgendwie Vowel A und die beiden singen so, hey.
Stimmt, ja, ja, ja.
Und es ist einfach, ja, ich weiß auch nicht, deswegen kann ich wirklich jedes Mal mich einfach wegschmeißen. Also wie gut es gespielt ist, wie lustig es ist und wie sie halt auch, und das, ich finde das, ich muss nicht gerade wieder an Jackie Chan denken, weil sie halt einfach auch die Möglichkeiten, die der Raum bietet, so gut nutzen.
Ja.
Also es gibt dann irgendwie eine kurze Stelle, wo sie so voll so Pathos irgendwie wie so an so einen Kostümfilm erinnernde, nee, so ein Epos-Film, ne, wo sie dann irgendwie die Gardinen so nehmen und sich das so umhängen wie so eine Toga und dann irgendwie total irgendwie inbrünstig dann irgendwie diesen total bekloppten, absolut albernen Nonsens irgendwie singen. Und das ist einfach, ja, und ich finde das einfach super, super witzig. Und halt dann am Ende halt, wie gesagt, die ganzen Gegenstände, die sie auch auf ihm aufhäufen, die nutzen einfach alles, was sie da in den Raum so aufgebaut haben. Alles hat irgendwie einen Sinn. Und alles wird auch verwendet, um die Szene besser zu machen. Und es funktioniert halt wirklich hervorragend. Und dann halt, ja, das perfekte Tanzen von den beiden tut dann noch das Übrige, würde ich mal sagen.
Ja.
Ja.
Und
das einfach aber auch, ich finde es halt, das ist auch gerade witzig, weil auch der Text so absoluter Schwachsinn ist. Also weil er wirklich überhaupt keinen Sinn hat.
Ja, also es geht ja irgendwie los mit diesem Sprachtraining-Text, der nur dazu da ist, damit du halt Zunge und Lippen bewegst.
Ja.
Und das hat ja eben keinen Sinn, aber wie sie dann diese Sinnlosigkeit aufgreifen.
Und es wird ja auch immer mehr gesteigert. Ich glaube, Cosmo kommt ja dann dazu und dieser Sprachtrainer spricht dann erstmal verschiedene andere irgendwie so Zungenbrecher und Cosmo sagt immer so, oh, das war wunderbar, machen Sie doch noch einen. Und Don spielt schon gar keine Rolle mehr, der es eigentlich lernen soll. Und dann dieser Sprachtrainer macht dann noch einen und die gucken alle ganz begeistert, wie er das jetzt irgendwie ausspricht und es ist einfach so süß und lustig.
Ja, und die Grimassen, die Cosmo dann noch zieht, sind fantastisch.
Ja, ja, das sind sie.
Tolles Gesicht auf jeden Fall.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es, jetzt mal so allgemein gesagt, dass Donald O'Connor da irgendwie schon auch ein bisschen Gene Kelly da schon relativ hart die Show stiehlt. Also in vielen Momenten. Also, weil ich tatsächlich finde, er ist der irgendwie bessere Tänzer im Sinne von, er ist athletischer und er wirkt irgendwie noch viel zackiger und perfekter, und während Gene Kelly manchmal so ein bisschen weicher ist in seinen Bewegungen, was einfach anders ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist alles nochmal so ein bisschen fast noch perfektionistischer irgendwie bei ihm. Und hatte eben ja diese Slapstick-Einlagen, hatte dieses artistische Können, was er auch noch hat. Und ich finde es halt super interessant, dass das dann im Film auch nochmal reflektiert wird ständig, dass Cosmo immer so die zweite Geige spielt und immer ist er immer nur der Pianist und weiß ich, auch ganz am Anfang, als er zuerst aus dem Auto kommt, alle Fans springen kurz auf, dann sehen sie aber, das ist Cosmo und dann hören sie es doch wieder auf. Und er ist dann so, oh, okay, ich bin irgendwie nur, na gut.
Stimmt.
Ich bin halt nur so der Sidekick und das wird immer wieder thematisiert und das ist irgendwie extrem cool, dass es halt irgendwie immer diese Sachen gibt, die irgendwie so, die man irgendwie so denkt in der Realität, dass die so ähnlich sind. Also dass halt Gene Kelly natürlich der viel strahlendere Star eigentlich ist. Aber eben Donald O'Connor ist irgendwie eigentlich fast schon besser, aber muss halt irgendwie diese zweite Geige spielen und das nehmen sie einfach mit in die Handlung auf. Und das ist irgendwie so, irgendwie alle diese Parallelen sind irgendwie so genial und so interessant irgendwie.
Ja, dann kommt irgendwann diese Idee, dass Kathy halt die Synchronsängerin, Sprecherin in einem Tonfilm werden soll.
Das ist richtig, aber erst nachdem sie diese schreckliche Filmvorführung hatten, von dem Stummfilm. Nee, warte, das stimmt gar nicht. Wo sie Vorschläge von dem Tonfilm hatten, was gar nicht funktioniert hat.
Stimme, ja.
Wo dann irgendwie, wo man dann irgendwie Linas Herzschlag hört und dieses, die Ketten und so. Ja.
Ganz groß, und der Ton, der die ganze Zeit so hin und her geht, weil sie nicht ins Mikro spricht. Und das.
Ja, das und wie er irgendwie, er sagt doch immer so, er küsst auch irgendwie so ernsthaft und so, I love you, I love you, I love you.
Stimmt. Kann ich das eigentlich umschreiben, also den Text? Ja, mach ruhig.
Im Film kommt er total bekloppt rüber und die Szene, wo sie so bedrängt wird und er sagt immer so, yes, 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 no.
Ich fand auch, wie sie den Film drehen, dieser Blick hinter die Kulissen, wo alles so schief läuft und wo ihr dann so das Kabel da weggezogen wird. Ich fand das auch so herrlich, wie dieser Studio-Boss einfach auf das Set kommt und sagt,
was ist das denn hier?
Was ist das denn hier für Kabel, was hier rumliegt? Und zieht einfach mal so dran, wie man das an jedem Filmset auch heutzutage noch macht. So, das Kabel kenne ich aber nicht. Ich zieh mal dran.
Was, wo führt das wohl hin?
Ja, genau. Also so, ja.
Ja, ganz großartig. Und ich fand halt in dieser Kinoszene einfach auch super lustig, wie halt ganz halt das Publikum halt irgendwie dann reagiert und wie man halt quasi mit dem Publikum zusammen, also diesen Film das erste Mal sieht.
Stimmt.
Und irgendwann ganz halt, im Grunde ist das Publikum ja so ein bisschen, es stimmt ja quasi den Zuschauer so ein bisschen darauf ein, was man jetzt gerade so empfinden soll, aber es ist auch irgendwie auch immer so ein bisschen auch dasselbe. Also es ist schon auch witzig, wenn dann halt die dann dazwischen rufen und irgendwie sagen, irgendwie, ne, was ist los mit deinen Perlen oder was weiß ich, oder wenn alle total laut lachen. Ich glaube, wo Don irgendwie reinkommt und er hat so einen Stock und den schmeißt er dann so weg und er macht so einen total lauten Knall und alle lachen sich halt tot und zeigen so auf ihn und so. Und das ist exakt das, was man als Zuschauer gerade auch so denkt, dass man so, ach Gott, wie lächerlich war das denn gerade?
Also ungefähr so sind auch die Screenings von The Room, wenn man mal in den Genuss davon kommt.
Ja, also, genau, und das ist quasi, und da erlebt man quasi die Initialzündung von sowas mit.
Ja,
also
ja.
Alle sehen den Film zum ersten Mal und sind komplett schockiert und belustigt, wie dämlich das gerade ist.
Ja. Wann kommt denn die Good Morning Nummer? Da habe ich jetzt gerade Probleme, das irgendwie noch einzuordnen.
Die kommt dann exakt danach. Nach diesem schrecklichen Screening, wo alle sich lustig machen, sind natürlich alle total, also das ganze Filmcrew sind total am Boden und wissen nicht, was sie jetzt machen sollen. Weil sie haben es ja versucht, den Tonfilm zu machen und es klappt alles nicht. Und dann sind sie irgendwie anscheinend in Dons Villa, die man auch zum ersten Mal da sieht, und trinken alle Mitternacht erstmal schön Milch und essen ein Sandwich, wie sich das für einen richtigen Amerikaner gehört. Und sprechen dann über diese Premiere und dann überlegen sie, wie man das besser machen könnte. Und dann brechen sie in diesen Good-Morning-Tanz aus, glaube ich. Oder ich glaube, sie überlegen kurz, sprechen dann den Good-Morning-Tanz aus und danach haben sie dann die zündende Idee, wie man es besser machen kann. Ja. Und dann tanzen sie ja zu dritt und meine Güte.
Ja, das ist die zweite Anekdote, die ich noch gelesen und gehört habe.
Die hab ich auch.
Debbie Reynolds, die gesagt hat, die zwei, wie sagt man, schlimmsten, körperlich anstrengendsten Erfahrungen in ihrem Leben war einmal die Geburt ihrer Tochter und diesen Film zu drehen. Und diese Tanzeinlagen zu spielen.
Ja, ich habe halt auch gelesen, dass die, hat es erstmal, glaube ich, relativ lange gedauert, die Szene zu drehen, und dann haben irgendwie die haben den ganzen Tag an dieser Szene gedreht und am Ende haben irgendwie ihre Füße geblutet und sie musste rausgetragen werden, weil sie nicht mehr gehen konnte. Und man sich auch fragt, wenn man sich das anguckt,
wo sieht man das?
Man merkt es nicht. Also es ist halt, es sieht alles so wahnsinnig mühelos und entspannt aus. Und eine weitere kleine Anekdote, am Schluss haben sie ja diese Szene, wo sie alle auf das Sofa springen und das kippt doch dann so um und alle laufen dann so weiter irgendwie mit diesem, also es ist perfekt getimed und alle, es läuft richtig gut, und diese Szene haben sie 50 Mal gemacht. Oh. Also es ist halt einfach,
das ist, man einfach, macht es so lange, bis es funktioniert.
Genau, das ist
das, ist das Geheimnis.
Das ist das Geheimnis, genau. Man macht es einfach so oft, bis es halt sitzt.
Ja. Genau, und dann war das dann, es kommt dann das große Ding, die große Nummer, Singing in the Rain, die ist doch, glaube ich.
Die kommt dann, ich habe mir dazu nichts auf, doch, ich habe mir was aufgeschrieben, ich habe nichts gesagt.
Was hast du denn dazu aufgeschrieben?
Ich habe geschrieben, dass es natürlich irgendwie so ein bisschen das Kernstück des Films ist, also das ist halt die Szene, die alle kennen, obwohl ich finde, es gibt ein anderes heimliches Kernstück, aber, wow, oh Gott, Ich habe mein Mikrofon verrutscht.
Also ich finde es fantastisch, das passt ja auch direkt zum Film. Wir hätten viel mehr Witze mit Mikrofonen und Ton machen sollen. Aber ja.
Es war Absicht eigentlich.
Ja, genau. Das genau. Stimmt, steht bei mir auch auf der Liste gerade, dass du jetzt gegen das Mikrofon kommst. Genau, ja.
Genau. Genau, das irgendwie, das, was irgendwie so übrig geblieben ist von dem Stück, von dem Film und irgendwie halt auch hier wieder irgendwie, finde ich, wahnsinnig einfallsreich. Also alles, was man mit so einem Regentag machen kann, so einem Regenschirm, wird da auch gemacht. Mhm. Also vom sich Charlie Chaplin-mäßig irgendwie rumwirbeln, bis zum in der Pfütze planschen wie ein kleines Kind, ist alles dabei. Und auch hier irgendwie fand ich wahnsinnig charmant. Und halt, ich fand einfach, das war irgendwie so ein bisschen diese Freude, die er die ganze Zeit hat. Es überträgt sich einfach so stark auf mich hat es sich wirklich extrem stark übertragen. Mhm. Und dieses, es ist irgendwie alles so übermütig, so optimistisch, von wegen es regnet zwar, aber ich find's gerade richtig toll. Mhm. Und ich finde, es fängt halt dieses Gefühl des frisch Verliebtseins perfekt ein. Also ich habe, glaube ich, noch nichts gesehen, was dem irgendwie nahe gekommen wäre. Halt wie gesagt, einfach das optimistisch sein, alles ist super, auch wenn es regnet, egal, ich fühle mich gerade richtig toll, ich will am liebsten einfach nur rumtanzen, mir ist scheißegal, was die anderen Leute denken, obwohl er ja ein erwachsener Mann ist, der tanzt da wie bekloppt durch die Gegend und er ist der Polizist, kann ihn dann, glaube ich, am Ende aufhalten und es ist richtig cool. Also
ja, und also der Polizist, der ihn nur komisch anguckt.
Er
und
guckt ja so ein bisschen verwirrt.
Er hört auf zu tanzen, aber behält so diese Beschwinglichkeit und entfernt sich nur vorsichtig und langsam von dem Polizisten und drückt ihm noch dem nächsten Passanten halt den Regenschirm so auf.
Ja.
Und ja, pure Leichtigkeit. Diese komplette Szene, so der Tanz auch, also auch da, also erstmal halt dieses fantastische Set von Straße und Häuser und Fassade und die berühmte Laterne und da habe ich mich auch gefragt, also und es regnet ohne Ende,
oh,
aus
ja.
allen Ecken
viel
und Kanten
Wasser.
Und Poren und überall kommt das Wasser her, wo ich mir auch echt denke, so ja, das ist tatsächlich so, also das
ist ein Filmregen.
Das ist Filmregen und das ist ein unfassbarer Aufwand, also
ja.
Das zu planen, das zu machen, dass es funktioniert, das Üben dann der Tänze im Regen und auch irgendwie, also die haben ja auch den bis hin irgendwie zur Beleuchtung, dass die richtig sitzt, damit die Tropfen auch gut eingefangen werden von der Kamera und unfassbar technischer Aufwand, der so einfach aussieht, aber halt nicht einfach war. Und das ist eben das Schöne. Ich würde halt sagen, das Lied und auch der Tanz, die lassen das halt so einfach wirken, weil das halt so, sag ich ja, so Leichtigkeit, Beschwinglichkeit und eben im Vergleich zu anderen Einlagen wie halt Make 'em Laugh viel früher, wo wir gesagt haben, so das Schauspieler ist irgendwie eine Woche danach im Krankenhaus und wir sitzen davor und denken uns, wann kommt der nächste Schnitt, weil das alles so aufregend und spannend ist an der Stelle so, dass wir denken, der tut sich gleich weh, der macht gleich einen falschen Schritt, die Szene muss neu gedreht werden und Singing in the Rain, die Szene ist halt komplett anders, also für mich war sie komplett
ja,
anders. Sie
doch.
War so leicht gänglich, leicht zugänglich. Man kann so leicht mitgehen. Das war so,
und bei denen,
wie du sagst, diese Beschwinglichkeit des Verliebtseins,
ja.
So perfekt eingefangen.
Und man will halt auch gar nicht, dass sie aufhört. Im Gegensatz. Also man denkt die ganze Zeit
ja,
so, mach
ja.
einfach weiter. Danke.
Ja, und sie endet auch nicht mit einem großen Knall.
Nee.
Sie endet auch nicht irgendwie mit dem großen Salto und irgendwie
nee.
Auf dem Boden landen, sondern sie klingt auch so langsam aus. Und
ja,
ja es ist, ja.
Ja, ich, zu der Szene gibt es natürlich eine Million Anekdoten.
Ja, hau raus.
Ich hau jetzt mal nur ein paar raus. Ich habe halt gelesen, dass Gene Kelly 39 Fieber hatte.
Das habe ich auch noch gelesen, ja.
Genau, und deswegen konnten sie von der Szene exakt einen Take machen und der ist jetzt im Film. Also es war exakt dieser Take und danach ging gar nichts mehr. Was natürlich extrem cool ist. Also was heißt ein Take, aber sie haben halt irgendwie, also halt diese... Es hat natürlich mehrere Schnitte und so, also es hatte schon ein bisschen länger gedauert, aber es gibt halt dann davon eben diese eine Aufnahme.
Mhm.
Und das war's dann. Und was war da noch? Sie haben irgendwie natürlich in Los Angeles gedreht und an dem einen Tag, als sie es machen wollten, erstmal gab es eine Dürre. Das heißt, es war irgendwie generell schon mal ein Problem mit dem Wasser. Das war schon mal nicht so cool.
Mhm.
Und dann haben sie es irgendwie erst geplant für irgendwie den späten Nachmittag, wo irgendwie alle Leute beschlossen haben, die halt nach Hause kommen sind, ich spreng jetzt mal meinen Rasen. Deswegen war der Wasserdruck da nicht gut groß genug und sie haben es einfach nicht hingekriegt, den Regen ordentlich plätschern zu lassen. Das heißt, es hat überhaupt nicht funktioniert. Schon wieder. Und denn Am zweiten Tag, genau, dann haben sie es halt tagsüber gedreht, weil das war dann irgendwie praktischer, weil alle bei der Arbeit waren und keiner hat irgendwie andauernd die Wasser aufgedreht. Aber es spielt ja in der Nacht, das heißt, die haben irgendwie dann da großflächig da irgendwelche Häuser abgeklebt mit irgendwelchen Folien und irgendwelchen so einen Decken und was weiß ich.
Also haben sie es doch draußen gedreht?
Ja.
Echt? Ich hätte schwören können, dass das komplett abgeriegeltes Set oder so
ja,
war.
Ja, ja, schon, aber trotzdem muss man ja dann mit all den Kulissen irgendwie so umgehen, dass das funktioniert. Und sie wollten es eben, wie gesagt, erst am Abend machen.
Okay.
Aber es ging ja dann wegen des Wassers nicht. Und dann haben sie es umgedings und am Tag gedreht. Und dann mussten halt, wie gesagt, alle Kulissen irgendwie abdunkeln, damit das dann irgendwie später okay aussieht. Und ein wahnsinniger Aufwand und ja. Und dann auch noch Dan Star irgendwie todkrank, also lief alles nicht so gut, aber man merkt es dem der Szene wieder einmal überhaupt nicht an.
Das ist halt so wie diese Szene, als wir sehen, wie der Tonfilm, wie der Stummfilm gedreht wird und sie was völlig anderes sagen.
Exakt.
Und wir sehen jetzt diese perfekt inszenierte Tanzszene mit Regen und Wasser und Leichtigkeit.
Alles ist so lustig.
Und in Wirklichkeit ist alles gelogen, weil er ist todkrank und das Wasser ist eigentlich auch falsch.
Läuft
und
nicht.
Genau, es ist, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also das,
ja.
Das
ja, aber absolut, absolut legendär, absolut ikonisch, diese Szene. Also selbst, also auch da die deutliche Referenz, die La La Land macht, weil als die beiden da oben auf diesem Hügelchen tanzen und da haben sie dann auch tatsächlich so eine Fake-Laterne auf den Hügel gestellt und Ryan Gosling dreht halt auch so eine kleine Nummer an dieser Laterne zur Eröffnung der Tanznummer, so als kleine,
ja, also ich
kleine
meine,
Hommage.
Ich glaube, wenn man ein Musical macht und es spielt in Hollywood, dann kann man nicht ohne auskommen. Also das, also ohne Singing in the Rain zu zitieren in irgendeiner Form. Also es ist halt,
ja.
Schon wichtig. Ein wichtiger Film.
Ja. Ja, und auch da, ich bin total begeistert und es ist so, es holt so viel aus dieser simplen Prämisse heraus. Also jemanden beim Tanzen zuzuschauen ist jetzt auch keine Erfindung des Kinos, aber
nee.
Ich würde auch sagen, es so zu machen, ist vielleicht auch keine Erfindung des Kinos, aber es sind alle Mittel des Kinos, die da zusammenkommen, um diesen Moment auch irgendwie möglich zu machen. Und
ja, ich glaube halt, eine Erfindung des Kinos ist halt die Perfektion. Weil wenn du, sagen wir mal, du hättest jetzt eine richtige, weiß ich, eine Revue und eine Vorstellung, da kann immer mal irgendwer stolpern und dann hast du ein Problem.
Ja, und das
oder irgendwer
die Frage,
macht es nicht richtig oder irgendwas stimmt nicht und das kannst du im Film alles ausbügeln halt durch Schnitt und du kannst einfach sagen, oh, lief jetzt nicht gut, aber der Anfang war geil, den nehmen wir doch einfach mal den Anfang davon und dann die Mitte und man kann es einfach besser zusammenstückeln.
Und ich würde auch sagen, dass halt so der Aufwand und das Zusammenführen, also ich kann mir vorstellen, dass heute durchaus auch solche Tanzeinlagen mit Show-Effekten und Wasser und Regen halt live durchaus möglich sind, so. Aber halt immer noch wahnsinnig aufwendig und schwer. Und ich glaube, also deswegen auch so der Punkt, dass halt schon am Anfang des Filmes auf diese Szene verwiesen wird mit den Regenmänteln und dass der Song schon angespielt wird. Also kann man jetzt auch nur vermuten, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, dass da auch Produzierende und Verantwortliche des Filmes sehr genau wussten, wo sozusagen auch, ja, also die wussten sehr genau, wo das Geld in dem Film liegt, nämlich sehr wahrscheinlich in dieser Szene. Und auch so aus Marketinggründen, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass 52 die Leute aus dem Kino gekommen sind. Es gab kein Internet, es gab kein Social Media, es gab halt maximal irgendwie Mundpropaganda und dass sich dieser Film durchaus auch verbreitet hat über, hast du den Film schon gesehen? In dem Gene Kelly im Regen singt. So,
ja.
Ne, der Film mit dem Regen, hast du das schon gesehen? Und dass dann in der nächsten Runde Leute im Kinosaal sitzen mit der Erwartung, da wird's ja regnen in dem Film. Also da kommt ja die Nummer mit dem großen Regentanz. Und dass der Film halt das schon vielleicht mitgedacht hat und wusste, wahrscheinlich auch damals in Presse groß angekündigt, vielleicht auch noch mal irgendwie ein paar gute Fotos veröffentlicht oder so.
Auf jeden Fall.
Da gab's ja auch schon Mittel und Wege, um PR mit dem eigenen Werk zu machen. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen, auch da, so ähnlich wie Tom Cruise heutzutage uns in YouTube-Trailern irgendwie zeigt, wie er tatsächlich Helikopter fliegt für seinen Scheißfilm. Weißt du so, und wir gehen ins Kino und sagen, irgendwann wird er in einem Helikopter sitzen und ich kann ja sagen, er hat selber das Ding geflogen. Und so ähnlich wird, glaube ich, damals auch über den Film geredet worden sein,
ja.
Dass die Leute im Kinosessel gesessen haben und gesagt haben, ah ja, guck mal, die haben schon Regenmäntel an. Ich habe ja gehört, später und Gene Kelly und das ist total und da achte mal drauf.
So auf jeden Fall.
Das ist so, ja, also diese, also dass dieser ikonische Moment, von dem wir heute immer noch reden, genauso geplant, gewollt und kalkuliert war.
Absolut.
So, vielleicht nicht ganz so überdimensional, wie das heute noch ist, aber das ist halt so, genau darum geht's in dem Film. Genau das ist so der, also das Kalk, also nicht kalkuliert, das klingt wieder so negativ, aber das geplante Highlight des Filmes.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ist ja auch so eine Solonummer von ihm und der große, ich meine, er war wirklich ein Riesenstar und dann hat er da diese Solo-Ding und er macht alles, was man an ihm gerne sieht, nämlich tanzen, gut aussehen und in die Kamera lächeln und dazu noch ein bisschen singen. Also alles ist, also besser geht's doch eigentlich nicht. Also das ist halt für jeden Film der Moment, würde ich mal sagen.
Ja. Ja. Ja, wie geht's denn weiter?
Ja, da kommt ja der wirkliche Höhepunkt, wie ich finde.
Das Oha!
Das wirkliche, das echte Kernstück. Ja, ich meine, klar, Singing in the Rain ist nett, das ist alles cool.
Oha!
Aber dann kommt ja Broadway Melody, diese fast Viertelstunde lange Musikszene, wo sie im Kino sind und sie überlegen dann, wie sie den Film jetzt neu, wie sie das alles anders machen. Und sie beschließen ja dann, dass sie einen Teil modern machen und den anderen Teil mit diesem Dancing Cavalier da irgendwie dieses Historienfilm einbauen und es ein bisschen zusammenbringen. Und dann sagt er, ja, okay, ich habe jetzt ja noch eine moderne Nummer. Ich stelle es mir folgendermaßen vor. Ach, ja. Und dann geht's los. und dann geht es halt wirklich, also ohne Quatsch, 15 Minuten lang passiert das dann und man sieht dann da diese super schrillen Kulissen, er ist irgendwie am Broadway, man sieht eine ganz eigene Geschichte in diesem Film, wo er dann da eben rumläuft, irgendwie ein großer Star wird und dann diese komische Vamp-Lady kennenlernt und dann tanzen sie nochmal und es ist einfach nur, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, es ist einfach Attraktion und Schauwert. Und wie ich sagen würde, Affekt rauskitzeln ohne Ende. Also es dauert einfach wirklich so lange und es ist so beeindruckend und ich finde es und es hat auch so abgekoppelt von dem ganzen Rest des Films, von der ganzen restlichen Filmhandlung, weil der Teil ja nicht in unserer Filmhandlung eigentlich vorkommt, sondern in dem Film Handlung und da gibt's die ja nicht mal wirklich. Das heißt,
das ist ja nur der Pitch, den er da gerade macht. Es ist ja nur der Pitch
und er sagt, guck mal, was ich mir überlegt habe und dann sehen wir das, was er sich überlegt hat und das ist einfach mal der absolute Hammer.
Stimmt.
Ja.
Und ich finde die Pointe auch sehr großartig, weil er pitcht das ja, glaube ich, da irgendwie dem Studio-Boss oder dem Produzenten. Und wie du sagst, so es eskaliert halt immer weiter, immer mehr und aufwendiger und wir sehen das ja alles. Und ich glaube, die Szene endet irgendwie damit, dass der Studio-Boss sagt, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss erst mal auf Film sehen, sagt er dann noch.
Ja, irgendwie so. Und die Szene ist vorbei.
Ja, und das ist einfach, so witzig, weil halt, ja, das ist einfach halt, ich finde es einfach so klug gemacht.
Ja.
Und tatsächlich finde ich dann sozusagen in diesem kleinen Ausflug, den er dann da macht, ist die, finde ich, beste Szene, die Traumsequenz, die er hat. Also quasi die Traumsequenz in der Traumsequenz, weil es ist ja die Vorstellung, die er hat und dann träumt er darin wiederum. Von diesem komischen Ballett mit dieser Lady, deren Namen ich auch aufgeschrieben habe, ihren echten Namen, Sid Charisse. Und sie hat ja dann dieses weiße Kleid mit diesem total langen, komischen Schal oder diese Art Rock, der immer so im Wind weht, total dramatisch nach oben zur Seite, weiß ich wohin, und mit ihm immer so einwickelt. Ich finde es großartig. Ich finde es eine der allerbesten Szenen im ganzen Film, weil da gibt's ja nicht mal mehr Text. Da ist ja dann wirklich nur noch Musik und Tanz. Und auch das, finde ich, bewegt einen auf so einer absolut elementaren Ebene. Und hinzu kommt einfach diese Schönheit dieser Menschen und dieses Tanzens und dieses Kostüms. Also ich finde es einfach wirklich absolut großartig. Und es gibt auch so eine kleine Art von Klammer zurück in diese Liebesszene mit Kathy, weil da haben sie nämlich auch diesen komischen Hintergrund, diesen komischen Himmelhintergrund und sonst eigentlich nicht so viel. Ich glaube, da gibt es dann noch so ein bisschen so eine Stufen oder sowas in dem Studio und das war's dann schon. Also quasi minimales Set, maximale Wirkung irgendwie. Also das hat mich wirklich extrem beeindruckt. Wie man vielleicht gemerkt hat, gerade an meinem kleinen Ausflug. Ja.
Ja, es gibt so viele Gründe, den Film nochmal zu schauen.
Ja. Das denke ich auch. Ein zweites Mal lohnt sich da auf jeden Fall. Ja, und dann, wie gesagt, er sagt dann irgendwie, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Super. Richtig, also ist einfach richtig witzig.
Ja. Und dann, lass mich kurz überlegen, das ist dann ja, der Film wird dann umgedreht und umsynchronisiert und gestaltet und dann gibt's am Ende die zweite Filmpremiere, die endgültige, die große Filmpremiere und auch wieder so schön, wie sie denn hinter dem Vorhang stehen und die ganze Zeit irgendwie diskutieren und ja, Moment mal, und wieso hat sie mich jetzt, aber das ist doch der bessere Film und ständig müssen sie aber rauf auf die Bühne und den Applaus abholen und grinsen und dann wieder hinter dem Vorhang und streiten. Das fand ich halt auch wieder sehr gut.
Ja.
Wieder mit diesem Augenzwinkern, dieses
auf jeden Fall
Innen- und Außen-Prinzip.
Ich fand auch, eine Einstellung gab es dann, wo dann Lina vorne steht und dann halt singt und Kathy hinter dem Vorhang dahinter und es quasi so zwei Ebenen gibt. Und da habe ich auch so gedacht, okay, ich habe es verstanden. Das, Selbstreflexion habe ich jetzt geschnallt.
Ja, das
ist halt, dann nochmal richtig mit dem Holzhammer, aber ich fand es irgendwie sehr cool. Also dieses halt, dieses doppelte Spiel, was sehen die Menschen, was ist Wirklichkeit und wie leicht ist es eigentlich, Leute zu manipulieren.
Echt cool. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, auch erstaunlich selbstkritisch.
Ja,
an der Stelle.
Auf jeden Fall.
Also ohne jetzt irgendwie den Zeigefinger zu heben und Film jetzt irgendwie direkt zu kritisieren. Der Film hat mit sich selber Spaß und hat auch immer so ein Augenzwinkern dabei, aber zeigt halt eben auch, wie Film halt funktioniert.
Ja, und dass es eben auch darum geht, eine Illusion zu erschaffen. Mhm. Und das ist auch vollkommen okay. Also der Film sagt aber auch ein bisschen halt, wird ja auch ein bisschen bewusst, dass es eben manchmal auch, also dass es eben auch so und so sein kann. Dass es eigentlich auch mal, dass das, was du siehst, nicht immer automatisch das ist, was das die Realität ist. Und und das, ich finde, es wird in der Szene nochmal besonders, also quasi nochmal so ein bisschen mit, wie gesagt, mit dem Holzhammer nochmal so richtig nochmal reingeprügelt irgendwie. Und natürlich wird auch dann der Spinde ja dann entlarvt und alle
Leute
im Publikum sind so, oh mein Gott, ja, unglaublich. Und lachen ja noch total, finde es eigentlich auch total lustig. Tatsächlich sagt eigentlich gar keiner, oh mein Gott, niemand rastet aus deswegen. Alle lachen sie aus. Das ist eigentlich, was passiert.
Weil es aber auch so verhältnismäßig charmant gemacht wurde.
Ja.
Also wir haben vorne Lina stehen, also der Film ist ein absoluter Erfolg gewesen. Das Publikum jubelt, applaudiert und will Zugaben ohne Ende. Und darüber streiten sie auch so ein bisschen dann da hinter der Bühne. So, was soll die jetzt machen? Weil sie kann ja nicht sich jetzt hinstellen und singen. Aber wird auf die Bühne irgendwie geholt und soll genau das tun. Und dann kommen sie auf die Idee, dass sie dann quasi nochmal hinter dem Vorhang, hinter der Kulisse dann eben Kathy aufstellen und Playback machen.
Ja, ist das tatsächlich sogar Linas eigene Idee. Ich glaube, sie ist ja am Anfang ist sie ja total genervt, weil sie niemals Reden halten darf, weil sie diese schreckliche Stimme hat und alle wollen das vermeiden. Und dann am Ende sagt sie, ich halte jetzt auf jeden Fall eine Rede und ich mache das jetzt. Und dann geht sie ja raus und hält eine Rede und alle Zuschauer sagen so, die klingt ja ganz anders als im Film, ist ja komisch, ne?
Genau.
Und dann sagen sie so, sing doch mal was für uns und dann überlegen sie sich halt diese eigene.
Genau, und da dachte ich aber auch so, als sie dann anfängt sozusagen selber auch ihre eigene Lüge zu glauben. Also da hatte ich so den Eindruck, dass das so ein bisschen auch so, dass sie so ein bisschen zu viel Höhenluft schnuppert in dem Moment, weil alle ihr zu Füßen liegen und sie vergisst, dass halt eine Lüge die Grundlage dafür ist.
Exakt.
Und glaubt ihre eigene Lüge. Aber eben auch sehr schön, wie dann halt eben dieses Playback-Prinzip gespielt wird mit der eigentlichen Sängerin dahinter und wie das dann eben auch so gebrochen wird, weil ich glaube, dann geht ja auch irgendwie der Vorhang hinter Lina und sie sieht es ja nicht, aber der Vorhang geht ja noch weiter auf, um die zweite Ebene zu zeigen.
Ja.
Ich glaube, Cosmo kommt dann irgendwie noch dazu und fängt an, sie zu synchronisieren und zu singen. Ja. Und das meine ich halt so, da ist denn das Spiel mit Technik und mit den Ebenen und mit Illusionen das, was dann diesen Schwindel, den vermeintlichen Schwindel entlarvt.
Ja, so. Auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, Kathy ist dann diejenige, die irgendwie unter Tränen wegrennt.
Ja.
Und dann aber aufgehalten wird. Haltet die Frau, haltet sie fest, sie ist der eigentliche Star, sie gehört auf die großen Plakate. Und sie dreht sich dann auch melodramatisch irgendwie um zur Kamera und auch wieder dieses fantastische Hollywood-Licht, was irgendwie ihr noch mehr Funkeln ins Gesicht bringt.
Und dann hat sie da irgendwie so zwei Tränen im Gesicht, ja, die dann irgendwie platziert. Da fünf Minuten lang kleben bleiben, ja, und denkt so, ja, okay.
Genau das. So, aber weil genau das, was du nämlich meintest, so dieses, da kommt der Holzhammer und sagt, guck mal, wie wir dich belügen und guck mal, wie wir hier inszenieren und guck mal, um dann halt aber auch mit den perfekten Bildern im perfekten Moment zu enden, was ich halt irgendwie auch so schön finde. Also
aber das Ding ist, es funktioniert. Also man ist immer noch dabei, auch wenn der Film die ganze Zeit sagt, ja, aber ist eigentlich alles nur Schwindel, aber das stört ihn überhaupt nicht.
Es ist der Zaubertrick, es ist der billige Taschenspielertrick, der uns erklärt wird und wir sitzen trotzdem davor und sagen, es ist pure Magie. Also das geht nicht anders. Das ist fantastisch.
Ja.
Ja.
Und dann, kleine Anekdote jetzt noch zum Schluss dieses Abschnitts. Tatsächlich wird ja im Film, macht ja Kathy die Stimme von Lina in dieser einen Szene, wo sie sprechen soll. In Wirklichkeit spricht aber die Schauspielerin von Lina die Szene, also die ist sozusagen selber, das heißt, ist ihre eigene Stimme, die man hört. Und das ist dann wiederum von Kathy, also es ist halt total, ist einfach nur einmal umgedreht eigentlich. Was ich irgendwie extrem witzig finde, weil eben der Film dann wiederum, also es gibt halt dann diese Ebene, die wir als Wissen, als Realität, so von wegen, okay, wie heißt sie doch noch, vielleicht nochmal, ich bin echt schlecht mit Namen, Jean Hagen hat eigentlich gar keine schreckliche Stimme, sondern hat eigentlich eine sehr gute Stimme, die dann eben dafür verwendet wird, ihre schreckliche Filmstimme zu übertönen, also es ist halt so, es ist super seltsam und auch der Song, den Debbie Reynolds ganz am Schluss singt, das ist auch nicht ihre Stimme, sondern das ist dann wiederum irgendeine andere Sängerin, die eine vollere Stimme hatte, die irgendwie besser fand.
Stimmt, das haben sie damals ja auch gerne gemacht.
Und das Ding ist aber, dass man das, wenn man das nicht weiß, überhaupt nicht mitkriegt. Das ist irgendwie alles so eine filmische Illusion, wir sind so klar, das ist alles ihre Stimme, kein Problem, sehe ich alles vollkommen ein. Wenn man es aber weiß, dann merkt man das schon. Also ich habe das jetzt schon gewusst, habe es heute nochmal geguckt und habe so gedacht, oh ja, das ist schon relativ offensichtlich. Aber weil man einfach irgendwie so in der Immersion drinne ist und man schon so gewöhnt ist, wie alle das Publikum das auch gezeigt wird, dass Stimme und Körper zusammengehören, da fragt man das überhaupt nicht. Man nimmt es erstmal so hin und so, ja, das ist alles, diese Facetten können sie an ihrer Stimme machen, auf jeden Fall. Da bin ich jetzt voll dabei. Also, und das ist irgendwie ziemlich cool, dass es auch nochmal so eine doppelt gemoppelte Sache da irgendwie ist.
Stimmt, ja. Wenn man sich dann in die Filmproduktion des eigentlichen Filmes, also von Singing in the Rain, dann irgendwie einliest und merkt, wie da wahrscheinlich dann auch die angesprochenen Ebenen auch Teil der eigenen Filmproduktion sind.
Ja.
Ja,
ja, es gab wohl irgendwie auch relativ viele Dinge, die im Film übernommen wurden, die auch tatsächlich halt irgendwie passiert sind, im Sinne von irgendwelche Probleme mit dem Ton, die dann auch irgendwie in der ersten Fassung von dem Tonfilm irgendwie dann einfach mal verarbeitet wurden, im Sinne von, hey, das ist auch passiert, war eigentlich ganz witzig, lass mal mit reinnehmen und so, also ja, das gab es so relativ viel.
Das habe ich auch bei La La Land gelesen, dass die Szene, wo sie irgendwie am Anfang ihre große Chance bei dem Vorsprechen irgendwie sieht und auf einmal irgendwelche Leute da mitten in die Szene reinpoltern und nebenbei nur gelangweilt das Handy gelesen wird und so, ja, so. Das ist wohl Ryan Gosling auch passiert. Also das solche
ist der
Castings
harte
hat er selber.
Ja, Alltag, genau. Ja.
Ja.
Haben wir uns einmal durch den Film gearbeitet.
Und hätten dabei noch viel mehr singen und tanzen müssen, um der Sache irgendwie gerecht zu werden.
Das ist korrekt.
Ja, ein sehr, sehr, sehr schönes Erlebnis, diesen Film so zu gucken.
Sehr gut. Ich freue mich, dass ich dir da einen guten Weg gewiesen habe.
Absolut, absolut. Der hat auf vielen Ebenen sehr gut funktioniert. Und ja, also ich sag ja, es ist bei mir halt andersrum, dass ich jetzt erst mit La La Land diese Referenzmaschine quasi kennengelernt habe und es macht sehr viel Spaß, halt zurückzugehen und zu gucken. Also das entwertet für mich halt La La Land auch nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, da sind gar keine Ideen mehr drin, sondern was mich zum Beispiel überrascht hat, jetzt bei Singing in the Rain, also ich dachte halt, La La Land ist ja ein Film, der selbst auf Hollywood zurückblickt, der mit, sagen wir mal, Mechanismen der Zeit, Musical-Mechanismen der Zeit, was Farbgestaltung, Set-Design, Tanzeinlagen natürlich sehr, wie soll man sagen, sehr retro irgendwie ist. Und da dachte ich zum Beispiel, dass auch diese Verarbeitung von Hollywood, die La La Land ja macht, oder auch diesen Liebesbrief an Hollywood und an die, an das La La Land Hollywood, an die Filmfabrik Hollywood macht, da dachte ich, dass das viel eher ein origineller Gedanke wäre, sozusagen. Aber dann zu sehen, dass Singing in the Rain von 52 genau das gleiche tut, also dass halt die, der Verweis auf Hollywood schon Teil dessen ist, worauf der Film La La Land eigentlich verweisen will. Also,
ja, das ist jetzt was kompliziert.
Jetzt wird's kompliziert, und reiht das Ganze halt noch viel mehr in diese Tradition ein. Das finde ich halt spannend, und das hat, das war für mich auch an dem Film jetzt hier, Singing in the Rain, eigentlich so die größte Überraschung. Ich hätte das irgendwie anders eingeordnet vom Setting her, von der Geschichte her. Aber das macht natürlich auch umso mehr Spaß. Also, ja, Hollywood beschäftigt sich mit Hollywood, geht in dem Fall sehr gut.
Ja, ja, ich finde, das hat mich halt tatsächlich beim ersten Mal auch überrascht. Also das Ding ist, ich mag Musicals schon, manchmal, meistens. Ich mag einfach generell tanzen im Film, ist immer gut. Kann ich erstmal mal nichts aussetzen. Selbst wenn der Film total dämlich ist, wenn ihr tanzen, ist erstmal alles okay. Mhm. Aber das Tolle an dem Film ist, dass irgendwie ist es halt, dass es trotzdem noch auf einer, wenn man will, auch auf einer intellektuellen Ebene dadurch super interessant ist. Also durch eben diese Selbstreflexion und durch all diese Anspielungen, die die ganze Zeit gemacht werden, und all dieses, was diese Aussagen, diese unterschwelligen Aussagen, was Film eigentlich ist, was Film sein kann, und dann wiederum, was der Film selber aber dann quasi in dem Moment macht und was der mit uns anstellen will. Dadurch ist es irgendwie so interessant und cool, dass das eben, es ist halt nicht nur Singen und Tanzen, und sondern eben sehr viel mehr, wenn man möchte.
Ja.
Eigentlich auch, wenn man nicht möchte. Eigentlich haut der Film jetzt ganz schön um die Ohren, auch oft. Und ich finde, dadurch ist der eben so was Besonderes. Und eben auch auf diese, ja, dieses ganze Thema Hollywood und so. Man kann da, wenn man will, hart drauf abdriften. Und ich habe schon viele Texte, wissenschaftliche Natur darüber gelesen.
Ich wollte gerade sagen, wer Filmwissenschaft studiert, wer sich halt so, also nicht nur wer studiert, aber wer sich halt wirklich intensiv mit Film beschäftigt, ist, glaube ich, immer offen und anfällig für Filme, die Film verhandeln und Film reflektieren und Spaß mit Filmen haben.
Auf jeden Fall.
Und das ist halt sehr oft dann eben, zumindest von Filmen aus Hollywood, bedeutet das dann eben auch, sich mit Hollywood zu beschäftigen. Ja, das verstehe ich gut, und verstehe ich auch sehr gut, dass der Film dadurch auch so, also obendrauf noch so zeitlos geworden ist.
Ja, das denke ich auch. Ja, also es ist halt, wie gesagt, es ist halt diese irgendwie sehr gute Mischung. Und das Ding ist, man kann den halt auch in fast jeder Art von Stimmung gucken. Also man kann halt einerseits, wenn man den Film anschauen will und sagt, ich habe jetzt einfach nur Bock, mir dieses Tanzen reinzuziehen, das kann man ohne Probleme machen und halt diese Handlung einfach auf dieser quasi primären Ebene sich anzuschauen und sagen, ja, cool, die machen jetzt hier dieses Tanzen und die machen jetzt hier Liebesgeschichte, okay. Aber wenn man halt sagen will, hey, ich will jetzt aber lieber noch ein bisschen darüber nachdenken und ich möchte jetzt noch ein bisschen mehr in Analyse gehen, während ich den Film schaue, und irgendwie ein bisschen Hirnschmalz investieren, ist das überhaupt kein Problem, auch das geht wunderbar. Also das ist irgendwie ganz nett, dass man irgendwie beides, wenn man möchte, beides haben kann. Und der Film ist halt sozusagen genauso gut fürs filmwissenschaftliche Seminar eignet, wie auch für den Nachmittag mit der Omi auf der Couch.
Ich wollte gerade sagen, oder mit dem Fünfjährigen auf dem Schoß.
Exakt.
Also alle beömmeln sich beim Kuchen im Gesicht.
Exakt, so. Ja, genau.
Das funktioniert Hausarbeiten halt und Bachelorarbeiten drüber schreiben über die perfektionierte Technik und das wie so eine Torte, genau so. Und wie der Witz dahinter eigentlich funktioniert und warum er mit Erwartungen bricht. Aber du kannst auch einfach, also.
Du kannst dich einfach drüber freuen.
Ja.
Genau. Ja, exakt.
Ja. Ja, das trifft den Film sehr, sehr gut, finde ich auch, ja.
Haben wir jetzt eigentlich gar nichts Negatives zu dem Film zu sagen?
Komm
noch mit irgendwas um die Ecke, wo ich sagen kann, was, um Gottes Willen, also los.
Naja, ich meine, es ist ein Film seiner Zeit, und es, also in Sachen Produktion wie auch in Sachen Abbildung, wir hatten es halt schon so ein bisschen angedeutet, also Frauenrollen haben auch so ihre Probleme im Laufe des Filmes. Ja, es geht schlimmer, aber es geht auch.
Ist schon, auf jeden Fall, ja.
Anders so. Und da würde ich halt auch sagen.
Überhaupt vielleicht auch so. Ich meine, klar, es ist natürlich ein Kriterium, was man heute oft anlegt. Ne, Diversität existiert nicht. Also.
Naja, an sowas habe ich halt auch gedacht. Und es ist halt, also Diversität hat 52 so nicht in Hollywood existiert.
Meinst du nicht?
Also nicht so wie heute. Das auf gar keinen Fall. Ich meine, du hattest damals noch irgendwie.
Aber ich meine, wenigstens in der Filmcrew hätte man irgendwie rumrennen können oder was ich.
Naja, aber das war doch auch noch die Zeit, wo irgendwie getrennte Toiletten benutzt werden mussten und man musste irgendwie vorne oder hinten im Bus sitzen. Stimmt. Und also da ist ja Bürgerrechtsbewegung, da ist ja noch gar nichts passiert, was das angeht.
Das war.
Plus, und das ist ja dann auch noch die nächste Ebene, der Film spielt halt irgendwie in den 20ern, Ende der
20er. Das stimmt.
Da sah es ja noch schlechter aus. Also.
Ja.
Das stimmt. Aber natürlich.
Und hätte man es mit reingebracht, hätte man wahrscheinlich einfach, ich meine, klar, hätte man machen können, hätte man halt dann sowas wie Blackfacing mit drin gehabt, wahrscheinlich, wenn man halt, ne?
Hatte man
ja, glaube ich, sogar auch. Ich glaube, es gab diese eine ganz kurze Szene, wo man da diese Dschungeltänzer da irgendwie sieht, ne? Und er läuft vorbei und sagt so, hi Jerry.
Mhm.
Also, ne? Und wäre wahrscheinlich einfach ein Diskurs gewesen, der vielleicht ein bisschen groß und zu dem Film gewesen wäre, um den jetzt auch noch mit reinzuquetschen. Wahrscheinlich.
Mhm. So, im Nachhinein denke ich auch, dass, also weil das ja auch die große Kritik an La La Land war, dass es halt ein sehr weißer Film ist. Und da denke ich mittlerweile auch ein bisschen anders drüber nach. Also ich habe den Film sonst mehr, also weil er mir auch so großartig gefällt, mehr in den Schutz dafür genommen. Ich finde halt, die Rolle von John Legend ist auch sehr wichtig in dem Film. Mhm. Also, aber es ist dennoch so, dass ich auch sage, ja, da, also daher kommt's vielleicht auch, ne? Also wenn du halt irgendwie, das ist ja so, La La Land blickt zurück mit sehr nostalgischen und sehr verliebten Augen in eine Zeit, die halt kulturell sehr weiß war, sehr weiß geprägt war, sehr weiß auch sein sollte. Und da würde ich jetzt weniger Singing in the Rain irgendwie.
Nee, muss man, also.
Was vorwerfen und dann vielleicht eher die Kritik in die Gegenwart setzen, so, aber.
Das stimmt.
Ja.
Ja, aber okay, dann war das Einzige mit den Frauen, was wir hatten? Jetzt kommt's.
Mir fällt noch eine Sache ein. Also wenn der Film schon eine Torte ins Gesicht liefert, dann könnte er auch mehr als eine abliefern. Ne? Also das klassische Prinzip von gut, aber mehr wäre besser.
Ja, okay.
Als Beispiel.
Das stimmt. Das ist wahr. Mehr Torten sind mehr gut.
Mehr Torten, mehr Gesichter.
Und was ich meine, wenn man jetzt überlegt, man macht jetzt so, man will jetzt wirklich so die Stummfilm-Ära richtig hart abdecken, wo ist dann Buster Keaton?
Mhm.
Und wo sind dann Dinge, die er so getan hat wie, ich weiß nicht, eine Kulisse fällt um und genau neben dem Fenster bleibt er stehen? Oder die Sache mit dem Zug, sowas in der Richtung.
Ja,
hätte man vielleicht auch runterkriegen können. Aber ja, es ist auf jeden Fall Kritteln auf hohem Niveau, würde ich jetzt mal sagen.
Das stimmt. Aber ich meine, hey, es sind immer noch Möglichkeiten für die Fortsetzung. Oder was denkst du? Vielleicht
ja.
So spätestens im dritten, vierten Teil Singing in the Rain, wenn die Ideen ausgehen, da kann man dann nochmal die großen Setpieces oder halt mehr Torten rausnehmen.
Gute Idee. Dummerweise sind halt schon alle tot. Was traurig ist, wenn man den Film heute guckt.
Achso, es gab auch nicht irgendwie gleich im Jahr danach die nächste Fortsetzung und im Jahr danach die nächste Fortsetzung und im Jahr danach die nächste.
Nee, aber ich glaube, wir können halt einfach noch einen Amerikaner in Paris gucken. Ich glaube, der war ein Jahr davor.
Auch mit Gene Kelly? Oder?
Auch mit Gene Kelly. Und auch mit diesem Stanley Donen. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Peinlich, peinlich wahrscheinlich. Ich glaube, das ist auch ein richtiger Klassiker, aber ja. Ich glaube, da könnte man sozusagen einfach den als Prequel, Sequel, was auch immer, sich reinziehen.
Ja. Die Musicals gehen auf jeden Fall nicht aus.
Nee. Und erst recht nicht die alten. Viel. Da gibt's viel zu gucken. Aber ob es nochmal so gut wird, ist halt die Frage.
Ja, ein paar habe ich jetzt ja auch schon geguckt. My Fair Lady habe ich geguckt. Funny Face. Boah, ich habe bestimmt wieder ein paar vergessen. Aber es kommt langsam.
Ich glaube schon. Langsam. Ja, da kann man noch was machen. Aber hey.
Ja.
Schon mal ein guter Start.
Ja. Ja. Haben wir denn auch alles, was es zu sagen gibt?
Nein, natürlich
definitiv
nicht.
Definitiv und endgültig zu diesem Film gesagt?
Absolut nicht, aber ich glaube, es ist erstmal okay. Ich meine,
ich glaube, für heute Abend reicht's.
Also meine Liste, da stehen jetzt halt nur noch, steht da noch drauf. Also es steht jetzt noch so ein bisschen hier so Trivia-Kram drauf, aber der ist jetzt vielleicht nicht super wichtig. Obwohl, vielleicht eine kleine Sache. Der Film wurde, ist halt was Allgemeineres, der Film wurde nur gemacht, weil Leute bei MGM dachten, ey, wir haben ja so ein paar Songs, die fliegen hier so lose rum. Ja. Können wir da vielleicht einen Film drum herum schreiben? Und alle so, echt, ist voll die blöde Idee. Und die beiden Komponisten dann so, na gut, wir probieren's mal. Aber lief nicht so richtig gut.
Aber auch das finde ich, das ist so, weißt du, stell dir vor, 52 hätte es sowas wie YouTube gegeben. Oder sagen wir mal 51, 50, so noch vor dem Film, hätte es das Internet gegeben. Es hätten sich doch alle 10-mal überschlagen und hyperventiliert und gesagt, das ist die dümmste Idee der Welt. Jetzt verfilmen sie auch schon Songs, nur weil sie von ganz unten in der Schublade und was hätten wir für Think Pieces und Artikel und Video-Essays auf YouTube gehabt, die sagen, das ist die dümmste Idee ever und Hollywood hat keine Ideen mehr und man kann es auch sein lassen. Und dann kommt halt so ein Film dabei raus. Und ich finde, das ist immer so, ich finde, das ist ein guter es ist ein guter Beitrag, um immer mal wieder so die eigene Perspektive auch zu reflektieren und zu hinterfragen, weil alle Ideen sind die dümmsten und total bescheuert, es sei denn, sie funktionieren. Heath Ledger als Joker zu casten war das Dümmste, was man machen konnte, bis auf die Tatsache, dass es das Beste war, was man machen konnte. Ja. Also es ist halt von außen und im Vorfeld ist immer, also ja, ich habe auch so ein paar Meinungen und bin immer noch der Meinung zum Beispiel, dass wir die nächsten 20 Jahre keine Filme von oder über Robin Hood brauchen, weil es was? Einfach kaum was Gutes, also.
Wie wär's mit dem Robin Hood Musical?
Schon eher.
Okay.
Schon
okay,
eher.
Ja,
aber,
ich
oder
sehe,
sagen
das
wir mal, oder sagen wir mal, der konkrete Robin Hood, der da letztes Jahr ins Kino kam. Robin Hood.
Ich bin da ausgestiegen, ja. So wie du warst, also, so wie du in, also quasi innerlich, hab ich äußerlich da jetzt echt nicht viel mitgemacht.
Ich hab den neulich auch geguckt und verpodcastet und das ist halt, dieser Film ist Batman Begins für Robin Hood.
Wer spielt denn da mit? Spielt da nicht irgendwer mit?
Jamie Foxx spielt mit.
Und, wirklich?
Ja. Ich glaube, alle haben es bereut.
Ist der Film scheiße?
Der ist unfassbar scheiße.
Oh.
Aber der ist halt auch so mit Ansage scheiße, weil da einfach nichts funktioniert.
Aber Jamie Foxx, wie geht das denn?
Und 15 Jahre zu spät kommt, also 15 Jahre nach Batman Begins machen sie Robin Hood Begins, was halt 14 Jahre zu spät, also.
Und vor allem Robin Hood, Entschuldigung, aber die Story haben wir jetzt echt schon 500 Mal, ich meine Batman auch, aber Robin Hood haben wir echt schon 500 Mal in allen Variationen gesehen.
Ich sag ja,
das außer vielleicht im Musical.
Das Ding ist halt, also es gibt schon doofe Ideen, das will ich jetzt nicht sagen, aber man kann sich halt irgendwie auch so ein bisschen, also man kann also immer erst gucken, was die Sache konkret ist und gucken und dann
da kann man
sich Noten finden. So.
Ja.
Und Singing in the Rain war ein Film, der irgendwelche Songs verwurstet hat, die schon da waren und ist halt irgendwie so der Musical-Film überhaupt.
Auf jeden Fall. Es hat anscheinend funktioniert.
Ja.
Ich glaube, sie haben halt echt irgendwie zwei Songs für den Film geschrieben und der eine davon war Moses. Supposes. His toes are roses. So, komm schon.
Ja.
Ich meine, es ist auch einer der besten Songs, aber hey. Ja. Alles andere war schon da.
Ja, auch gut. Interessant. Dann, oder hast du noch einen Trivia-Punkt? Ich glaube, besser wird's nicht mehr, als die Tatsache, dass der Film aus der Schublade kommt.
Nee, ich habe nichts. Also ja, ich habe alles, aber nee. Ich habe das meiste, was wirklich, wirklich, wirklich wichtig und cool war, schon erwähnt. Wenn ich da immer so rumlese, denke ich immer so, oh, das ist auch noch total interessant.
Aber ich
bin einfach, wirklich ein Fan. Ne? Also
ein kleiner Rauschmeißer noch.
Kleiner Rauschmeißer, okay. Ich habe gelesen, ich lese es gerade, dass François Truffaut und Alain Resnais den Film richtig geil fanden. Und Truffaut hat den Film so oft gesehen, dass er den Film Frame by Frame kannte. Und ihm dann irgendwie und ihn halt mit ein paar anderen französischen Filmemachern irgendwie regelmäßig in so einem kleinen Pariser Kino angeguckt hat, über Monate hinweg. Das war der Rauschmeißer. Finde ich gut.
Sehr gut. Also, ich habe ja so eine gewisse Bucketlist für Filme, die ich nochmal im Kino sehen will. Überhaupt mal so im Kino und im Idealfall, ich weiß nicht, was es da für eine Kopie gibt, aber wahrscheinlich irgendwo noch 35 mm oder so. Der Film ist auf jeden Fall auf der Liste gelandet jetzt. Nach dem popligen Heimkino wäre das schon sehr, sehr großartig, den nochmal im Kino zu schauen.
Ja.
Filmrolle, das Rattern.
Da kannst du tatsächlich Glück haben hier am Potsdamer Platz. Ist doch, wie heißt das doch gleich nochmal?
Das Arsenal.
Exakt, die machen, haben den bestimmt. Die zeigen den bestimmt mal ab und zu.
Stimmt, ja. Ja, die haben auch.
Ich habe da mal Gentlemen Prefer Blondes gesehen. Auf der Kinoleinwand einfach ein Traum, weil der auch noch in diesem Technicolor eingefärbt ist. Und das macht halt wirklich nur Sinn, wenn man es auch in dem Original dann gucken kann. Und das war wunderschön. Also ich hoffe, ich bin mir sicher, dass die auch Singing in the Rain ab und zu mal zeigen. Also als Berliner hat man da vielleicht noch Glück.
Augen auf beim Filmekauf, beim Filmgucken.
Ticketkauf.
Ticketkauf, genau, ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier auch langsam die Runde und das Gespräch zu. Du bist ja auch nicht nur hier zu hören, du bist auch im Internet zu lesen.
Manchmal. Gerade nicht mehr so viel. Peinlich, ja. Ich habe einen Blog, auf dem sind vor allem alte Texte.
Ja, alter Film, alte Texte, das kann man doch.
Das geht. Ja, das ist zum Beispiel auch noch eine unglaublich begeisterte Rezension von mir von vor 100 Jahren, in der ich mich total über Sunset Boulevard freue, um den nochmal ganz kurz, noch mal kurz aufs Tablett zu kriegen, weil der Film ist wirklich großartig. Und der hat viele Dinge, die auch Singing in the Rain macht. Auch. Und also wenn du Filme in Hollywood sehen willst, dann ist der auf jeden Fall auf der Liste, musst du den mit reinschreiben.
Ich hab den schon in meinem Hinterkopf notiert.
Sehr gut.
Ich glaube, wir haben das nächste Thema hier für den Podcast auch gefunden.
Oh mein Gott, wir müssen auch mal Filme über Filme reden, die ich jetzt nicht nur geil finde.
Ich finde, das ist immer eine gute Sache. Also,
ich meine, klar, ich kann gerne anderthalb Stunden mich mit lachendem Gesicht über Filme freuen, aber ich weiß halt nicht, wie spannend das Zuhören ist, wenn halt man halt jedem einzelnen Punkt immer sagt, die Szene ist auch richtig gut. Und bei Dingo sind auch keine schlechten. Naja. Aber gut. Ja, können wir gerne machen.
Genau. Und dein Blog ist die Filmguckerin.
.de. Genau.
Genau. Und so bist du auch auf Twitter unterwegs als die
Filmguckerin. Ja, genau. Und auf Twitter mache ich tatsächlich noch mehr als gerade in meinem Blog. Wie gesagt, mein Blog ist ein bisschen so, schläft gerade ein bisschen. Mhm. Aber das ist auch okay. Ich musste erstmal Los Angeles erkunden. Ich hatte leider keine Zeit, um in meinem stillen Zimmer zu sitzen und Texte über Filme zu schreiben. Aber das wird bestimmt wieder passieren.
Es war kein Auslandssemester fürs Bloggen, sondern tatsächlich für andere Dinge.
Für Sehen und Erleben, ja.
Ja.
Mehr als für Reflektieren.
Ja, aber trotzdem, Blog ist noch da, Blog ist noch online.
Blog ist
und,
da.
Kann man auch noch
Twitter
ein bisschen stöbern.
Ja.
Genau, bei uns auch, sowohl Blog als auch Twitter. Wir sind unter secondunit-podcast.de zu finden. Und ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, uns nicht nur zu suchen, sondern auch dort zu finden, denn es gibt einen Blogbeitrag zu diesem Podcast und da gibt es natürlich einen Kommentarbereich und da könnt ihr sehr, sehr gerne weitere Trivia-Geschichten kundtun, die ihr vielleicht gehört habt.
Oder Negatives.
Oder auch Positives.
Falls es das geben sollte.
Rückmeldung zum Podcast, Ergänzung zum Gesagten und natürlich auch Meinung zum Film sind da sehr, sehr willkommen. Da können wir uns dann noch weiter austauschen. Auf Twitter sind wir auch unterwegs, @2nd_unit und Letterboxd und Instagram und diese ganzen komischen sozialen Medien haben und machen wir auch. Findet ihr aber alles auch unter secondunit-podcast.de. Gut.
Hui.
Eigentlich dachte ich ja, dass wir den Film besprechen, wenn hier noch Rekordsommer.
Oh Gott, ja.
38 Grad und hahaha, Singing in the Rain und tolle Abkühlung im Regen. Was ich alles an Gags vorbereitet habe.
Oh,
ja.
Kein einziger. Ich will mal ganz kurz erwähnt haben, aber Menschen hören uns jetzt noch, oder?
Ja, und
cool.
Also auch Aufzeichnungen und so.
Cool, weil es hat vorhin geregnet. Du hast es nicht gesehen, aber da sind so Regentropfen an eine Scheibe geklatscht.
Und du bist tanzend durch den Regen hierher.
Ja, genau.
Singend, tanzend.
Natürlich die ganze Zeit.
Ja.
Auf meinem Motorroller habe ich gesungen und getanzt.
Das
auf dem Weg hierher.
Das hätte ich gern gesehen. Und sollte Steven Spielberg irgendwann mal ein Remake zu Singing in the Rain machen, dann kann er bei dir anrufen und fragen, wie das geht, auf dem Motorroller im Regen tanzen.
Das war ungefähr wie diese La La Land-Szene im Stau. Hast du doch gesehen,
stimmt,
oder nicht?
Stimmt.
Ich so aufgestanden, auf dem Roller rumgetanzt, ja, während ich kurz an der Ampel gestanden habe.
Siehst du, es kommt alles zurück zu La La Land.
Ja.
Aber gut, wir machen trotzdem hier zu Ende und über La La Land werden wir auch irgendwann nochmal sprechen, aber vielleicht auch gar nicht im Podcast-Form.
Immer, jedes Mal.
Ja, das ist ein Film, wo ich sage, es ist alles gut und alles perfekt. Mhm, so, raus hier und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und dabei sein. Tschüss.
Tschüss.
Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon und auf Steady unterstützen. Viele, viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, Cedric Schmidt, Michi W., Jan Repin, Fabian Yu und Matthias Denecke. Darüber hinaus könnt ihr auch das Second Unit Premium Paket abonnieren. Das kostet $5 bei Patreon oder 5 Euro bei Steady. Second Unit Premium gibt euch einen Blick hinter die Kulissen. In der State of the Unit erzähle ich euch einmal im Monat, was hinter den Kulissen geplant wird, was gerade so abgeht und was in den nächsten Wochen ansteht. Das gibt's einmal als Video, das gibt's auch als Audio. Darüber hinaus erhaltet ihr im Premium Paket Zugang zu den Livestreams. Ihr könnt also, während wir unsere Second Unit aufnehmen, live dabei sein, zuhören und kommentieren. Außerdem erhaltet ihr auch einmal im Monat ein weiteres Format zusammen mit Tamino, das wir einfach nur Pre-Show nennen. In diesem Format plappern wir uns ein wenig warm für die eigentliche Sendung und reden über alle möglichen Dinge, sehr oft auch filmspezifisch, aber auch Dinge, die uns im Alltag nerven oder erfreuen. Viele wunderbare Menschen nutzen bereits das Premium-Paket. Das sind Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X. Noack, Florian Primel, Stefan Gian Ferrari, Stefan Druwe, Rieke The Midlist, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Inge, Stefan Manken, Jan, Timo Gerdau, Alucard, Nils Otte, Christopher und Frank, Anna Gerke, Dom Karnitsch, Christiane Attig, Lars Rühmann, Sonja Bethge-Jehle, Sebastian, Anne-Kathrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com/secondunit oder steadyhq.com/secondunit tun. Vielen Dank.